This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Ende Januar 1945. Meine Zähne klappern in der Dunkelheit. Durch die Ritze der Scheune fällt etwas Licht. Wie Spinnen kriechen die Mondstrahlen über den Boden. Am Körper trage ich alle Kleidungsstücke, die mir Mutter in der Eile übergeworfen hat. Ich verberge mein Gesicht so gut es geht vor der Kälte, die sich mit spitzen Zähnen in meine Haut beißt. Durch die Mauerritzen und Löcher pfeift der eisige Wind herein. Es gibt keine Möglichkeit, ihn auszusperren. Vorsichtig bewege ich die Finger der Reihe nach unter den Wollhandschuhen. Hauche ihnen warmen Atem ein. Alles taub. Panik keimt in mir auf. Hat Mutter mir nicht eingebläut, Zehen und Finger immer in Bewegung zu halten? Sonst fallen sie ab. Ich knete und reibe sie immer schneller und schneller, bis der bekannte Schmerz des Auftauens wieder eintritt. Wie lange sind wir heute gelaufen? »Die Russen kommen, die Russen kommen!« Man sieht die Angst in den Augen der Erwachsenen. Gestern ist einer der Nachbarn vom Wagen gekippt. Sein Gesicht war merkwürdig wächsern und hatte weniger Leben in sich als meine Puppe. Unsere Mütter sind um ihn herumgelaufen, haben ihn gerüttelt und gestupst. Er ist einfach liegen geblieben. »Weiter, wir müssen weiter!« »Was ist mit Opa?« hat eines der Mädchen gerufen. »Er ist tot.« Die Tränen des Mädchens frieren auf den Wangen fest. Ich höre den Atem meiner Mutter, ruhig und gleichmäßig. Sie schläft. Auch mein kleiner Bruder ist ruhig. Er hat Fieber, hat Mutter mir erklärt. Besorgt fühle ich auch meine Stirn, ob auch sie heiß ist. Nein, meine Stirn ist genauso kalt wie meine Hände. Ich kämpfe gegen den Schlaf an, damit ich weiter in Bewegung bleiben kann. Doch auf einmal lasse ich los und die Müdigkeit siegt. Ich werde durch einen markerschütterten Schrei geweckt. Alarmiert springe ich auf. Wieder ein Schrei. Es ist meine Mutter. Sofort bin ich bei ihr. Ein paar Frauen umringen sie bereits. Er ist tot, wimmert sie und klammert sich an das Baby in ihrem Arm. Er atmet nicht. Gib ihn mir mal, sagt eine der Älteren zu meiner Mutter. Nichts mehr zu machen. Ich dränge mich durch und falle vor meiner Mutter auf die Knie. Das kleine Gesicht meines Bruders ist bläulich gefärbt. Was bedeutet das jetzt? Mutter sieht mich gar nicht. Sie hat nur Augen für das Baby in ihrem Arm. Tot. Wie kann das sein? Gestern hat er doch noch gelebt. Stunden zerfließen wie Sekunden, bis ein älterer Mann mit weißem Vollbart meiner Mutter auf die Beine hilft. Wir müssen bald weiter, sagt er mit sanfter Stimme. Lass ihn uns begraben, hinter der Scheune. Mutter küsst das kleine blaue Gesicht ein letztes Mal und reicht das Bündel dann an den Bärtigen weiter. Ich springe sofort hinterher. Lass mal, Renate. Bleib du hier bei deiner Mutter. Er schließt das Tor vor meiner Nase. Neugierig blinzle ich durch die Holzritzen und sehe, wie sie meinen kleinen Bruder in eine Holzschachtel legen. Einer hackt gerade ein Loch durch den Schnee. Die Schachtel verschwindet und mit ihr mein kleiner Bruder. Ich sinke zu Boden und weiß nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Das ist doch nur ein Traum, ein Albtraum, aus dem ich bald wieder aufwachen darf. Doch sobald Mutter mich auf die Beine zieht und zum Gehen auffordert, merke ich, dass dies nur mein Leben ist. Bevor wir um die letzte Kurve gelaufen sind, fällt mein Blick zurück auf den kleinen Hügel, unter dem mein Bruder nun schläft. Unter der dicken Schneedecke, die ihn einhüllt. Ihr wird kein Morgen mehr sehen, keinen Abend. Für ihn endet alles hier. Doch dann richte ich den Blick wieder nach vorne. Für uns muss es weitergehen. In der heutigen Folge spreche ich mit Renate Sattler. Renate wurde 1937 in Berlin geboren. Als uneheliches Kind kann ihre leibliche Mutter sie zunächst nicht wie gewünscht versorgen, weshalb sie die ersten Jahre bei einer Pflegefamilie aufwächst. Ihr leiblicher Vater arbeitet als persönlicher Chauffeur des späteren Reichsministers Fritz Todt. Dieser rät ihm zur Heirat mit Renates Mutter. Mit 4 Jahren muss Renate die geliebten Pflegeeltern verlassen und zieht zu ihrer eigentlichen Familie zurück. Kurz bevor Berlin Angriff der ersten Fliegerangriffe wird, rät Reichsminister Todt dem Vater, seine Frau und seine Kinder raus auf sichere Land zu schaffen, nach Pommern. Gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder erlebt Renate dort schöne und glückliche Monate. Im Winter 45 rückt jedoch die Rote Armee weiter Richtung Westen vor. Die Familie muss ihre Habseligkeiten auf einem Leiterwagen zusammenpacken und fliehen. Renate ist eines der vielen Flüchtlingskinder, die sich durch die klirrende Kälte und den meterhohen Schnee bei bis zu minus 20 Grad schleppen muss. Für ihren jüngsten Bruder, zum Zeitpunkt der Flucht ist er ein Säugling, sind die Strapazen der wochenlangen Flucht zu viel. Er stirbt in den Armen seiner Mutter. Renate erlebt Tieffliegerangriffe, sieht Dutzende Tote, Verletzte und erreicht letztendlich dennoch Berlin. Auch die Nachkriegszeit, die von Hunger geprägt ist, hat sie noch genau im Gedächtnis. Das Erlebte hat ihr gesamtes Leben geprägt. Heute lebt Renate in Brien am Chiemsee. Hört jetzt rein, um ihre Erzählungen aus erster Hand erfahren zu können. Geht einfach mal los, ob Sie eine kurze Biografie von sich geben könnten. Wann Sie geboren sind, ja, und wo.
Kann ich geben.
Ja.
Also am 29.03.1937 bin ich geboren. Ich bin ledig geboren. Meine Mutter war nicht in der Lage, mich aufzuziehen. Deshalb bin ich zu Pflegeeltern gekommen.
Mhm. Schon als Baby Familie. Damals oder als Kleinkind?
Als Baby gleich 4 Wochen nach der Geburt.
Okay.
Meine Mutter hat mich aus dem Krankenhaus gar nicht mitgenommen. Ja, und da bin ich zu Pflegeeltern gekommen. Sehr liebe meine Pflegemutter war, die Liebe in Person. Die wurde ausgesucht vom Hitlerstab halt als Pflegemutter. Die hatte schon vorher Pflegekinder und meine richtige Mutter hat sich wenig gekümmert. Und da haben meine Pflegeeltern einen Adoptivantrag gestellt. Die wollten mich behalten. Und da hat der Reichsminister Todt zu meinem Vater gesagt, Herr Weber, Sie müssen heiraten, es gibt Schwierigkeiten. Ihre Verlobte hat ein uneheliches Kind. Da musste mein Vater unter Druck der Partei, also er ist quasi gezwungen worden, die waren zwar verlobt und alles, aber meine Raffaela, wir müssen uns nicht vormachen, nicht jede Verlobung muss gut gehen.
Ja.
Also jedenfalls haben die beiden geheiratet und meine Pflegeeltern mussten mich wieder hergeben, schweren Herzens.
Wie alt waren Sie da?
Na Quatsch, ich war schon 4 und da, 4 war ich und da ist mein Bruder geboren, der Wolf Rüdiger, der ist 41 geboren, genau. Ich im März 37 und mein Bruder 1941 im April. So, und dann, ja, dann
war. Und in welcher Stadt haben Sie da gewohnt damals?
In Berlin. Ah, ja. Direkt mitten in Berlin, Berlin-Charlottenburg am Charlottenburger Schloss.
Ne? Das kennt man natürlich.
Ja. Und und dann, mein Vater war ja dann noch bei Reichsminister Todt und der wurde dann irgendwie, weiß ich auch nicht mehr genau so, wie das war. Ich weiß nur, dass er später hingerichtet wurde, also erschossen, weil er auch gegen das Regime war. Und mein Vater wurde Soldat. Mein Vater hat immer gesagt, ich bin Schützearsch, ich bin zu blöd, ein Gewehr zu bedienen. Das war nicht sein Interessengebiet, nur deshalb.
Er war Chauffeur, hatten Sie gesagt.
Ja, ja, er war Privatchauffeur beim Reichsminister Todt, war er. Ne? Ja.
Da musste man bestimmt auch sehr viele Stunden am Tag auf
Abruf ja, stehen. Ja, immer auf Abruf stehen. Ja. Ja. Er konnte ein Auto auseinander, das war alles, aber so Partei und Politik und wer jetzt gerade, das war eigentlich nicht sein Ding. Mhm. Das war eben so. Naja, und jedenfalls musste mein Vater dann noch zu den Soldaten und da hat der Reichsminister Todt noch gelebt. Und er hat zu meinem Vater gesagt, Gerhard, bring deine Familie aus Berlin raus. Berlin ist ein Pulverfass. Und da sind wir evakuiert worden nach Pommern, nach Damerow.
Welches Jahr war das dann schon?
Ja, warten Sie mal, da war mein Bruder, war 41 geboren. Der war noch klein. Ja, sagen wir mal, warten Sie mal.
Sind Sie das da drauf?
Nein.
Nein.
Nein. Das hier war auf dem Bauernhof in Pommern. Mhm. Da, wie alt ist denn da mein Bruder? Ein Jahr oder zwei, ne?
Ja, ne?
Ja?
Ja, zwei hätte ich jetzt schon gesagt, weil er schon so gut steht. Und
also da waren wir schon ein gutes Jahr auf dem Bauernhof. Da ist das einzige Bild noch, was ich von Damerow habe.
Unglaublich.
Sonst habe ich keins mehr.
Ich glaube, die ersten Luftangriffe auf Berlin, die waren ja so 42, 43 rum.
Also wenn er schätzungsweise, wie Sie sagen, zwei war, dann muss das 1943 gewesen sein.
Ja. Ja, ich glaube, da ging es dann los mit, weil ich glaube, Göring hat doch gesagt, niemals wird ein feindliches Flugzeug den deutschen Luftraum überfliegen. Und ich glaube, da ging es dann schon los, dass Berlin war, glaube ich, eines der ersten Ziele eben.
Pulver. Ja. Der Reichsminister Todt hat zu meinem Vater gesagt, Gerhard, Berlin ist ein Pulverfass, rette deine Familie. Deshalb sind wir evakuiert worden.
Das war ja auch schon mutig, dass er das gesagt hat, weil das ist ja auch schon gefährlich.
Der Reichsminister Todt ist bis an seine Grenzen gegangen und da hat er mit dem Leben bezahlt. Mhm. Ne? Aber wissen Sie, wenn man Raffaella, wenn man das heute jemandem erzählt und was heißt evakuiert? Ihr seid einfach abgehauen, ihr hattet Schiss. Ja, sagen wir mal, was soll denn die Aussage?
Das wird gesagt, oder wie?
Ja, was soll denn das? Ich kann doch nicht heute, wenn ein Flüchtling, Russland, ich habe gerade einen Bericht gelesen, Russland, die hauen alle ab. Mhm. Die haben Angst, die Menschen, ja logisch.
Klar.
Wie kann man so eine dumme Bemerkung dann machen, wenn alles vorbei ist und eins gut geht?
Ja, ja, und man es nicht wusste, wie es ist zu der Zeit.
Eben.
Keine Ahnung. Ist immer was anderes. Hinterher ist man immer gescheiter.
Ja. Na, jedenfalls sind wir dann, und 1944 ist mein, am 1943 im Oktober. Ich bin 37 geboren, mein großer Bruder 41 und
der kleine Bruder 41.
Der kleine Bruder 41 und der ganz kleine Bruder ist 43 geboren. Mhm. Im Oktober 43. Also er war
Mini.
Und dann hieß es eben, die Bauersleute haben gesagt, Frau Weber, ich war damals ein Kind, ich habe nur immer gehört, die Russen kommen. Die Russen kommen, ja. Die Russen machen alles nieder, es gibt nichts mehr zu essen und die Russen kommen und die Russen kommen. Und da wurde Pferd und Wagen und das Wichtigste drauf. Ne? Und meine Mutter mit dem kleinen Säugling, mein Bruder und ich, wir mussten zum Teil laufen, immer Landstraße, die Russen kommen, die Russen kommen.
Genau, also Sie sind von dem Bauernhof?
Also wir sind von dem Bauernhof an der Küste lang.
An der Ostseeküste.
An der Ostseeküste bis... Und ungefähr, warten Sie mal, Köslin war das, glaube ich. Und die Russen kamen ja irgendwie immer näher. Auf jeden Fall sind wir dann in ein Dorf gegangen, da war eine russische Kommandantur. Und die haben uns in eine Schule eingewiesen. Und wir Kinder, meine Mutter und ihre Freundin, die hatte auch ein Mädchen. Wir Mädels, wir haben immer draußen gespielt und ich habe... Bei den Russen, die hatten eine deutsche Köchin und wenn die gekocht hat am Küchenfenster, habe ich immer gebettelt um Kartoffeln. Mhm. Und die hat mir dann auch dort rausgeschmissen und so. Ja. Und da ist mein kleiner Bruder krank geworden. Und da hat ein russischer Major zu meiner Mutter gesagt, Matka, willst du dein Kind leben? Ich bringe dir Wodka und Zucker. Da hat meine Mutter gesagt, wirklich, ich schwöre Ihnen, Raffaella, ich erzähle Ihnen kein Märchen. Da hat meine Mutter gesagt, ich kann doch meinem Kind keinen Alkohol geben und keinen Zucker. Nein, das mache ich nicht. Und der Russe hat, der hat immer Matka zu meiner Mutter gedacht. Kind sterbe. Sie sollte den Zucker im Alkohol und ihn auf die Zunge geben. Hat meine Mutter nicht gemacht. Wir sind dann 3 Tage später weitergezogen mit so einem Leiterwagen und meinem kleinen Bruder. Und da mussten wir in einer Scheune übernachten. Da waren ungefähr, ich schätze, so 20 Leute drin. Und halt Kinder und meine Mutter mit.
Welche Jahreszeit war das ungefähr? War das
Winter? Ja, das Moment, das können wir jetzt genau festlegen. Das war, wann war der Krieg vorbei? Im Mai.
Genau, Mai 45. Ich glaube, die große Flucht war Anfang des Jahres, im Januar, Februar rum. Also
wir waren nämlich im Februar, Anfang Februar waren wir in Februar 45 waren wir. Mhm. Also das habe ich mir schon so notiert. Ja.
Und das muss ja so ein eiskalter Winter gewesen sein.
Ja, eben. Da habe ich mir die Füße verfroren, die beiden Zehen. Ne? Also auf jeden Fall mussten wir in so eine Scheune und zur Übernachtung. Und da hatten ja wieder keine... Die Kinder hatten alle Hunger und so. Und ich weiß nur, ich kann mich nur ganz genau entsinnen. Meine Mutter hatte so einen alten Wagen, so mit Rädern. Also natürlich ein Wagen mit Rädern, ist ja klar.
So ein Leiterwagen wahrscheinlich,
ja, ja.
So zum Zirn.
Und mein Bruder, der Rolf, und ich, mein Bruder hat auf den Leiterwagen gelegen und ich daneben. Und meine Mutter neben mir mit dem Baby im Arm. Und dann sind wir sind ja schon manchmal vor Hunger eingeschlafen. Das war ja gar nicht anders möglich. Ja? Können Sie sich vorstellen, dass ich solche Beinchen hatte?
Ja. Also, 8 Jahre waren Sie da, oder?
Ja. Mhm. Ne? Und ja, kann man ja ausrechnen. 45, ne? Anfang 45. Noch. Und jedenfalls ist dann, meine Mutter hat auf einmal ganz furchtbar geschrien, den Schrei höre ich. Jetzt noch manchmal nachts. Ich bin hoch. Sie müssen sich vorstellen, Sie sind jetzt ich. Ja? Mhm. Liegen da im Schlaf. Meine Mutter ist hoch, hat ihren Sohn, das Baby im Arm gehabt und hat geschrien. Ich habe sie angeguckt, hat gesagt, er ist tot. Können Sie sich das vorstellen?
Und haben ihn das Baby geholt.
Und ich hab meinen kleinen Bruder im Arm, ihr habt so ein Köpfchen. Ich habe nur geweint. Mhm. Meine Mutter ist total zusammengebrochen, ja, also es war katastrophal. Und dann sind Leute, die mit bei uns in der Scheune waren, ein alter Mann, die sind dann hinter der Scheune und haben dann einen Karton, noch weiß ich, was meine, der ältere Herr hat immer gesagt, Renate, bleib du bei deinem Bruder, du musst das nicht, bleib bei deinem Bruder. Der wollte nie, dass ich dabei war. Ich habe nur gesehen, dass sie meinen kleinen Bruder in einen Karton gelegt haben, den Toten. Mhm. Das weiß ich noch. Und dann sind sie raus. Und meine Mutter hat später erzählt, dass sie ihn hinter der Scheune beerdigt hat. Wir wussten ja nicht, wohin mit dem.
Ja.
Und dann können Sie sich vorstellen, wie das meine Mutter, also es war katastrophal, ja. Ich meine, ich bin unehelich geboren. Meine Mutter hat mich nicht so geliebt wie ihre beiden Söhne, aber das halte ich ihr gar nicht vor. Aber sie hat pflichtbewusst uns Kindern gegenüber immer getan. Die hat ihre Pflicht immer getan. Die hat uns nie vernachlässigt.
Ja.
Ja? Sie konnte meinen Bruder in den Arm nehmen und drücken und herzen. Mich konnte sie nicht gut. Konnte sie nicht. Kann ich ihr keinen Vorwurf machen. Es war halt so. Ja? Aber, und dann sind wir nach Berlin gekommen, dann sind wir auf den Leiter, auf den Wagen gekommen, warten wir mal, jetzt muss ich mal, hier waren wir hier Küstrin, ne? Und da sind wir dann mit den Leiterwagen, meine Mutter und...
Da ging nur die Fluchtmöglichkeit, glaube ich, einmal mit dem Schiff, aber das war wahrscheinlich sehr schwer, da einen Platz zu bekommen.
Nein, meine Mutter hat...
Oder
nein,
mit dem Zug nein, oder zu
meine
Fuß.
Mutter hat das Schiff gesehen, die Kinderwagen alle, und hat zu ihrer Freundin gesagt, nein,
ja.
Ich gehe nicht auf das Schiff. Guck dir das mal an. Nein, nein, nein. Und da hat ihre Freundin gesagt, das weiß ich noch wie heute, die hieß Elke, dachte, Gertraud, wir sind noch lange nicht in Berlin, das sind Kilometer. Und meine Mutter dachte, das ist mir ganz egal. Und wenn ich noch 4 Wochen laufe, ich gehe nicht auf das Schiff.
Aber das war wahrscheinlich, hat sie
ja,
recht behalten.
Ja, nein. dann hat sie so einen Kinderwagen genommen, von denen, die da standen. So ein Kinderwagen, die hört, die waren ja alle auf dem Schiff, die Leute. Ja.
Und haben dann die Sachen alle stehen gelassen.
Ja, da hat er einen Kinderwagen genommen und hat uns drin, mein Bruder, dann, der durfte dann öfter drin sitzen. Und dann sind wir von Swinemünde hier nach Berlin. Müssen Sie sich vorstellen.
Das ist die Oder, die dann entlang führt.
Ach, das habe ich so, ja. Sehen Sie, hier habe ich sogar einen Pfeil in die Macht. Das habe ich sogar aufgezeichnet. Sehen Sie?
Ich glaube, das war derselbe Fluchtweg, den die Menschen aus Ostpreußen auch genommen haben. Ja. Weil die kamen ja auch von der Seite Danzig und mussten ja auch, weil die Russen ja vom Süden auch schon nach oben gedrängt haben, mussten ja, die einzige Möglichkeit war ja, an der Ostseeküste entlang zu wandern.
Aber das habe ich gar nicht gesehen, das habe ich sogar noch.
Ja.
April, Mai 45, ja. Also da können Sie mal sehen. Und im Ende Februar waren wir. Also wenn ich das alles, kenne das alles.
Ja. Können Sie sich an die Kälte erinnern?
Ja, ja. Und zwar waren wir mal in einer Scheune zur Übernachtung und ich hatte so Kinderschuhe noch an vom Roten Kreuz. Die waren eigentlich ein bisschen zu groß für mich, aber. Und ich stehe morgens auf und sage, Mama, meine Schuhe sind weg. Hat mir einer die Schuhe geklaut. Jetzt hatte ich keine Schuhe. Jetzt hat meine Mutter Zeitung und Lumpen mir um die Beine gewickelt. Und da bin ich 2 Tage mit. Und da habe ich mir natürlich die Füße verfroren. Mhm. Und dann ist einer von unserem Fluchtding gekommen, der hat gesagt zu meiner Mutter, Frau Weber, hier, unser Opa ist gestorben heute Nacht, aber ich habe ihm die Schuhe mitgebracht, sehen Sie mal, derin hatte die Schuhe an. Und da haben die Schuhe ausgestoppt mit alten Lumpen, hatte ich solche Schuhe an. Können Sie sich das vorstellen, die nach Berlin?
Ja, genau. Da hätten sie wahrscheinlich komplett reingepasst in den Schuh.
Aber ich hatte dann...
Wie viele Stunden pro Tag sind Sie da ungefähr gelaufen damals?
Och, Maria, wir sind also erst mal bis morgens, das losging. Und im Winter sind wir nicht so, da sind wir mehr in den Scheunen geblieben oder was. Ne? Mhm. Aber sonst sind wir am Tag schon oft... Vor allen Dingen, meine Mutter hat immer versucht, dass sie irgendwo was zu essen kriegt für uns.
Klar.
Bauernhöfe oder, ich habe ja geklaut wie ein Rabe. Ne? Mhm. Ja, tut mir leid.
Zum Überleben ist es ja logisch, dass
Leben
man das...
Ich habe mein Leben gerettet, ja. Ne? Also ich meine, da hat zum Beispiel ein Lastauto gestanden und da war die Klappe runter. Und da habe ich, meine Mutter hat immer gedacht, hör auf, du bringst uns in Teufelsküche. Und da war die Klappe runter, kann ich mich noch genau entsinnen. Und da lag so eine Schüssel, so eine Aluminiumschüssel. Und da habe ich darin geguckt und da lag lauter zerbröckeltes Brot drin. Halt die Schüssel genommen, halt mit der Schüssel abgehauen. Die anderen haben immer gesagt, Mensch Gertraud, deine Tochter hat wieder was geklaut. Aber haben alle mitgegessen.
Ja, das ist ja klar. Ja, also zum Überleben. Haben Sie auf der Flucht auch Wehrmachtssoldaten getroffen?
Nee, einmal kurz vor Berlin. Mhm. Ja, aber was heißt Wehrmachtssoldaten? Das waren Untergekommene. Mhm. Das waren zwar deutsche Soldaten, aber die waren total dreckig. Und ich kann mich auch nicht entsinnen, dass einer ein Gewehr in der Hand hatte. Mhm. Ich kann mich nur an die wirklich verschmutzten und dreckigen Soldaten entsinnen. Mhm. Und dann hat es am Bahnhof, wie wir nach Berlin reinkamen, da habe ich dann den Schock meines Lebens gekriegt. Wir kommen zum Bahnhof zu, raus aus dem Güterwagen.
Ach, Sie haben noch einen Zug nehmen können nach Berlin rein?
Wir konnten, und zwar war das, glaube ich, in Prenzlau kurz vor Berlin. Da konnten wir einen Güterwagen nehmen. Und da war einer auf dem Bahnhof, der hat gesagt, hier fährt nur noch der Güterzug. Und dann hat er zu meiner Mutter gesagt, aber passen Sie mal auf, da hinten im Keller, da sind noch so Matratzen. Legen Sie die mal drauf, damit die Kinder nicht auf den Dings sitzen. Und da hat meine Mutter und ihre Freundin, die haben die Matratzen dann geholt und haben die auf den Güterwagen. Und dann haben sie uns Kinder da drauf gesetzt. Raffaela, dann haben wir in die Hosen gepinkelt, da haben die Matratzen rot gefärbt. Also ich weiß noch genau, ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich glaube, ich blute. Ne? Und die, um Gottes Willen, und da hat ihre Freundin gesagt, Mensch, die hat richtig nicht auf die Matratzen färben. Also das sind so Highlights, mhm. die an die ich mich entsinnen kann.
Ja, das glaube ich. Immer so kleine Momente.
Weil einfach immer im Leben mal wieder irgendwas passiert. Weil, wissen Sie, mhm. was so annähernd denke ich, so weit habe ich doch ja?
mal gemacht.
Ja.
Und ja, und der Güterwaggon, war der geschlossen oder war der offen?
Nein, der war offen, nur so halb.
Ja.
So ein halb, also nicht ganz auf, sondern so, mhm. wissen Sie, so halb, so hoch vielleicht wie der Tisch.
Ja.
Wir haben da auf der Matratze liegen, also wir konnten nicht rüber gucken. Ne? Und unsere Mütter haben gesessen, ja, und das war die Bahnfahrt war nicht lang.
Aber Ihr Vater ist damals nicht mit
nein, auf nein, der Flucht gewesen? Nein, der war in Gefangenschaft. Von dem haben wir gar nichts mehr gehört. Hatte meine Mutter nicht mehr gewusst, hat nichts mehr von ihm gehört, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Wir haben dann nur irgendjemand, weiß ich nicht, hat erzählt oder wie oder was, ich weiß nicht, wie meine Mutter dazu gekommen ist. Und die hat dann nur erzählt, dass der Reichsminister tot hingerichtet worden ist. Und da hat meine Mutter noch gesagt, oh Gott, hoffentlich hängen sie meinen Mann nichts an. Mhm. Aber
der Vater ist damals auch in Berlin geblieben oder ist er mit Ihnen auf diesen Bauernhof gezogen?
Nee, der musste ja in Berlin bleiben.
Ja.
Der musste noch in Berlin bleiben. Ne? Und wie der Reichsminister tot war, haben sie ihn zu den Soldaten mhm. geschickt. Ich weiß nicht wohin, keine Ahnung,
ja.
das weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls sind wir dann in Berlin angekommen und da habe ich den Schock meines Lebens gekriegt, den ich erst mein toter Bruder, dann kommen wir aus dem Bahnhof raus. Raffaela, soweit ich hier sitze, da lag ein totes Pferd und die Menschen haben mit Taschenmessern Fleisch aus dem toten Pferd geschnitten. Hm. Ich habe so getobt, ich habe als Kind so geschrien, gebrüllt. Da kam eine vom Guten Kreuz und dann hat meine Mutter gesagt, ich weiß nicht, was machen. Sie sagte, Frau Weber, gut, ich nehme die Renate mit. Für mich, dieses tote Pferd, ich bin tierlieb. Ich liebe Viecher aller Art, außer Spinnen. Nee, wissen Sie, ich hab das vorm Auge. Ein kleines Taschenmesser schneide diese. Und dann hat die mir das vom Roten Kreuz erklärt und hat sie gesagt, Renate, du musst das verstehen. Die Menschen haben Hunger. Ich sage, wir können ja kein Pferd essen. Man kann doch, ja, also das war für mich katastrophal. Können Sie sich das vorstellen?
Absolut, ich habe ein Pferd, ja. deswegen kann ja. ich mir das ja. noch besser nee, vorstellen. Nee, ja.
also,
aber da sieht man die Not der Menschen.
Ja,
an so einem,
also und da war ich fast dann, ja, im März bin ich dann mhm. 9 geworden, ne? Ja. Ja. Ja, und da habe ich immer, also davon habe ich ewig geträumt und die vom Roten Kreuz hat gesagt, Frau Weber, da müssen Sie, wenn Ihre Tochter Albträume kriegt oder Sie gleich wach machen und das wird Sie wahrscheinlich Ihr Leben lang verfolgen. Da habe ich gedacht, das kann. Und dann kam vom Roten Kreuz und dann haben die uns in den Lastwagen geladen und dann haben uns hingefahren, wo wir gewohnt haben, in der Sophie-Charlotten-Straße.
Die Wohnung war auch noch, war schon besetzt.
Da sind wir Trümmerhaufen, war alles kaputt. Da hat der Lastwagenfahrer uns rausgelassen, alle, und wir standen vor der Trümmer. Da war wieder das Rote Kreuz. Dann haben sie uns in eine Wohnung eingewiesen, wo ein älteres Ehepaar gewohnt hat mit Tochter und Schwiegersohn. Und das war eine Dreizimmerwohnung. Da hatten wir ein Zimmer und die hatten zwei Zimmer und dann eine Toilette benutzen. Und der Mann, der war so ekelhaft, der hat auch, also das war schlimm. Da hat meine Mutter dann einen Antrag gestellt und da haben wir dann eine Zwei-Zimmer-Wohnung gekriegt, drei Häuser weiter. Da haben wir aber alleine drin gewohnt. Mhm. Ne? Und dann hat es, glaube ich, Bezugsscheine gegeben, wo man Essen abholen konnte. Mhm. Und das Rote Kreuz hatte so Essensstellen gemacht. Und da haben wir so Aluminiumtöpfe gekriegt mit so einem Henkel. Und da mussten wir mittags uns immer anstellen und für Suppe abholen, Nudelsuppe und Erbsensuppe Und meine Mutter hat dann immer gesagt, geht los, sonst ist wie die Suppe wieder alle. Und dann sind wir los mit unserem, mein Bruder und ich und mit unserem
das haben die, Tochter. Das haben die Kinder quasi gemacht, also
ja, alleine mit dem Bruder. Ja, überwiegend die Kinder, manche Mütter sind auch mitgegangen, aber also überwiegend haben das die Kinder gemacht. Wissen Sie, Raffaele, Sie gehen vor zur Stelle, wo die Suppe ausgeteilt wird, dann laufen sie nach Hause, bis sie nach Hause kommen, ist die kalt. Suppe kalt. Ja. Aber gut, meine Mutter hatte so einen Kanonenofen, die hat alle verbrannt, was ihr in der Quere kam. Ne? Mhm. Und da haben wir uns dann von der Suppe ernährt, und dann hat sie Bezugsscheine gekriegt und irgendwie gab es dann Brot pro Person und ich, so ganz langsam ist es dann vorangegangen. Und dann hat meine Mutter alte Möbel irgendwo aus Ruinen haben sie geholt und dann haben sie die Wohnung eingerichtet. Und dann werde ich nie vergessen, ist mein unser Nachbar gekommen, Herr Tömland, weiß ich noch wie heute. Der war sehr nett, der mochte Kinder furchtbar gerne. Der hat immer irgendwo in einer Konditorei gearbeitet, da hat er eine Handvoll Zucker geklaut und er hatte eine Bratpfanne, hatte uns Bonbon gemacht. Ja, waren unsere ersten Bonbon nach dem Krieg. Und der Herr Dömland, der ist gekommen und hat gesagt, Gertraud, die haben angesagt, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Raffaela, man hatte so einen Volksempfänger, so ein Radio, kannten Sie, der hatte so einen. Der hat gesagt, Gertraud, die haben angesagt, in Berlin-Westkreuz kommen Züge an mit Strafe, also aus Gefangenenlager. Sollten Daten sein. Und da hat er gesagt, vielleicht solltest du mal, ist dein Mann dabei. Und da hat meine Mutter gesagt, ja, dann werde ich mal hingehen. Und dann hat die zu den Herrn Dömland gesagt, das ist auch was, was ich nicht vergesse. Da alles mein Leben geprägt. Deshalb bin ich ja so ein Arschloch geworden. Aber da hat die gesagt, hoffentlich ist er nicht blind. Dann kann ich mit ihm nichts mehr anfangen.
Das war der erste Gedanke.
Und ich habe meinen Vater geliebt. Ich habe in dieser kleinen Wohnung gesessen. Es war so eine Pritsche, so eine Art Couch. Mhm. So wie früher. Die vornehmen Leute haben Divan, ihr sagt mal. Kennen Sie ja alle so Quatsch, ne? Da habe ich immer gesessen. Und dann hat mein Bruder gesagt, machst denn du? Ich sage, drück den Daumen, dass der Papa gesund ist. Ja, der wird schon gesund sein. Rolf, der darf aber nicht blind sein. Nein, mein Bruder war ja, der war 4 Jahre jünger. Und meine Mutter kam vom Bahnhof und mein Vater war nicht dabei. Mhm. Obwohl er nicht dabei war, Raffaela, ich war erleichtert. Ich habe gedacht, was macht die, wenn ihr kommt und was macht sie dann? Ich habe mich damit so beschäftigt und dann kam nächste Woche wieder und nächste Woche wieder und mein Vater war nie dabei. In dem dritten Transport war mein Onkel dabei, der Bruder von meiner Mutter, das ist der hier.
War der in Russland als Soldat?
Das können Sie auch, wollen Sie es haben?
Nee, das behalten Sie, das ist ja Ihr Onkel.
Ja, ich sterbe doch bald.
Na, das dauert schon ein bisschen.
Ja, jedenfalls... Und eines Tages sagt eine Nachbarin, du, Gertraud, da unten stehen zwei Männer, Soldaten. Sagt sie, kennst du die? Und da geht meine Mutter runter, sagt, das ist mein Mann, der eine ist mein Mann. Und ich habe bei meiner Mutter gestanden und habe gesagt, ist das der Papa? Und da hat sie gesagt, ja, da bin ich hingegangen. Und mein Vater hat mich da ich auf den Arm genommen und ich habe nur Augen, ich habe gedacht, er kann sehen. Alle, für mich war die Welt in Ordnung. Mhm. Der Papa war da, ja. Und so ist es, aber das war schon, ich glaube, Ende 46 oder was.
Wahnsinn.
Ja.
Können Sie sich noch an die Schlacht um Berlin erinnern? Die war ja von April bis eben zur Unterzeichnung des Frieden oder der Kapitulation. Wo dann die Russen in Berlin gekämpft haben gegen die Deutschen?
Nein, kann ich nicht, weil ich da zu der Zeit ja gar nicht in Berlin war. Ne?
Also sie kamen erst nach Kriegsende?
Ja,
okay.
Ja, ja. Da kann ich mich überhaupt nicht dran entsinnen.
Und auf der Flucht ist es da vorgekommen, dass russische Tieflieger gekommen sind oder Panzer?
Ja. Und wir haben auch die sogenannten Christbäume nachts gesehen. Ja? Also über Großstadt oder so. Meine Mutter, die anderen.
Können Sie die nochmal beschreiben, diese Christbäume?
Ja, das müssen Sie sich vorstellen, das waren lauter wie, wenn Sie jetzt ein Feuerwerk sehen, nicht bunt, sondern nur gelb. Und dann haben die so, die kamen hier so ungefähr. Es waren alles kleine Feuerbälle. Mhm. Und die sind dann auf die Stadt gefallen.
Quasi zum Erleuchten, dass die Piloten gesehen haben, wo sie die Bomben hinschmeißen
müssen. Genau, sowas war das. Mhm. Ne? Also erst klein aus dem Flugzeug raus, ne? Klein, und dann wurden die immer größer und dann sind die auf die Stadt geknallt. Das waren die Christbäume. Mhm. Und ja, und die haben wir dann auch gesehen, und auf der Flucht, wenn die Tieffieger kamen, sind wir immer in Graben hier, ne? Hab oft im Graben gelegen. Was meinen Sie, Peter? Ich war auf der Flucht die 8 Wochen, habe ich mich vielleicht 2-mal gewaschen. Ich war nur dreckig.
Ja, ist klar.
Ja, war nur dreckig. Meine Mutter hat immer gesagt, putze die Hände irgendwo ab, du kannst doch nicht. Ja, Hände, wo denn?
Ja.
Ne? Also es war schlimm. Wir haben.
Aber haben die Tieflieger oder haben die Russen dann auf Menschen geschossen oder war eher die...
Die haben wahllos reingeschossen. Die haben gesehen, die Menschen sind auf der Flucht und der Tiefflieger, und da haben die wahllos reingeschossen.
Unglaublich.
Ja. Und unseren ersten Wagen, da hatten wir ja nur ein Pferd von der Familie Lamprecht. Das andere Pferd hat die Familie Lamprecht genommen. Und die haben wir irgendwo unterwegs verloren. Weiß ich nicht. Und dann waren wir in einem Dorf, was mich auch noch geprägt hat. Da war ein kleiner Junge. Und der Bauer hat gesagt, das hat doch keinen Sinn, wenn ihr flüchtet und die kommen ja sowieso und die kriegen das. Na, jedenfalls hat dann der kleine Junge gesagt, seine Oma hat einen Laden unten gehabt und ich zeig dir den mal. Und da haben wir haben da 2 Nächte verbracht. Und da ist der kleine Junge, der war vielleicht 1 Jahr älter oder jünger, weiß ich nicht, mit mir in den Laden gegangen. Das war so ein Milchladen, wie man früher Omas...
So Tante Emma Laden.
So was, ja. Und da standen unten 3 Eimer, so groß, so. Ja, Metalleimer mit Deckel drauf. Und da hat er gesagt, ich weiß nicht, was da drin ist. Willst du so einen Eimer haben? Habe ich gesagt, ja, mir wartet, ich habe gedacht, nimm den Eimer. Und am anderen Morgen sind wir weiter. Und da hat meine Mutter gesagt, komm jetzt, ich muss noch einen Eimer holen. Hat sie gesagt, Renate, hör, nein, das braucht den Eimer. Da habe ich den Eimer bei unserem Nachbarn, der hatte noch Wagen mit Pferd, aufgestellt. Und da hat er gesagt, Renate, was ist denn das? Da weiß nicht, was da drin ist. Da dachte, hast du den geklaut? Nein, der geschehen. Dann hat der mit, ich weiß nicht, so ein Ding und mit einem Stein rundherum den Eimer, wir wussten ja nicht, wie der aufhielt. Wissen Sie, was da drin war? Marmelade.
Der ganze Kübel
voll. Wir haben 3 Tage lang nur Marmelade. Und da hat er noch gesagt, wenn ich nicht. Renate, warum hast du nicht 2 Eimer genommen? Weil ich gesagt habe, da standen 3. Ja, werde ich nie vergessen. Mhm. Die Marmelade, das war eine ganz billige Dreifrucht- oder Frierfruchtmarmelade. Die isst heute kein Mensch mehr. Ich koche sie zwar noch, aber. Ja, aber wenn ich merke richtig, wie gut die Marmelade schmeckt. Wir mit unseren dreckigen Händen in die Marmelade. Können Sie sich vorstellen, heute würden die Eltern sowieso ihr Kind gleich in eine Desinfektionszelle sperren, wegen der Bakterien.
Wahrscheinlich, ja.
Hab ich alle gegessen, ja? Das werde ich auch nie vergessen. Ja.
Wie war das Miteinander zwischen den Menschen? Hat man sich eher geholfen oder war auch der Hunger zu groß, dass man sich auch geleidet hat?
Ich habe das damals empfunden, dass die Männer mehr geholfen haben wie die Frauen. Die Frauen waren mehr neidisch oder eifersüchtig oder keine Ahnung. Also die Männer haben wirklich mehr geholfen. Wie mein kleiner Bruder noch gelebt hat und meine Mutter hatte den Kinderwagen, lief immer so ein älterer Mann neben ihr. Und da hat meine Mutter mal gesagt, Renate, du musst auf die andere Seite gehen, der ältere Mann muss sich hier festhalten. Und ja gut, habe ich gedacht, na, der schlurfte so, hatte so eine Mütze an, in sich Sicht mit einem Käppi und schlurfte so. Und wenn er zu mir rübergeguckt hat, hat er mich immer nur angelacht. Also ich habe mir eingebildet, er hat mich angelacht. Auf jeden Fall kurz vor Küstrin, wo das mit dem Schiff war, war er weg. Ne? Und da hat meine Mutter nur gesagt, ja, es ist jetzt einen anderen Weg gegangen. Ne? So, und ich habe sie dann mal gefragt. Ich sage, Mama, wer war endlich der Mann? Sagt sie, Renate, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, er ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob er sich am Kinderwagen festhalten kann. Er war blind. Mhm. Ja, und dann, ich sage, und wo ist er geblieben? Sagt sie, das weiß ich nicht. Er war dann, weil, wissen Sie, über Nacht, Raffaela, ist so viel alles anders geworden. Da auf der Flucht, jeder Tag war irgendwie, ja, mal war die Oma gestorben und mal wartet. Und ich habe sogar erlebt, dass in einer Scheune ein Kind geboren wurde. Ich habe das Baby nie gesehen. Ich habe nur das Baby schreien hören. Und ich weiß nicht, was da draus geworden ist. Ob die, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann sind wir in eine Schule gekommen, da lag eine Mutter im Bett, die hatte auch ein Baby im Arm. Und weiß ich, wir sind da dann weitergezogen und ich habe nach dem Krieg, meine Mutter wollte nicht darüber reden, die war, sagte Renate, nicht so viele Fragen, ich will das vergessen und. Und da habe ich sie nur mal gefragt, und da hat sie gesagt, sie weiß es nicht, sie vermutet, dass die Frau und das Baby verhungert sind, wie unser Rainer. Die hat sich ja keiner gekümmert. Die hatte wohl erst entbunden oder das Baby. Ich habe nur das Baby hab die gesehen und das kleine Baby gesehen. Aber was aus ihr geworden ist, weiß kein Mensch. Ja, ne? Meine Mutter war ja nur die Ziel Berlin, Berlin, Berlin. Sie wollte nach Hause mit ihren Kindern. Ne? Wir waren sogar fast 3 Tage mal ganz alleine auf der Landstraße. Ne?
Ach, Wahnsinn. Ja, nur sie und die Mama und der Bruder.
Und der Bruder, ja, mit diesem komischen Wagen da. Und da hat ein Lastauto gehalten und da saßen 2 Russen drauf. Und meine Mutter hat immer gesagt, Renate, du musst dich nicht waschen. Und du musst dich so hässlich machen, wie es nur geht. Sapper oder so. Die hat mich immer vor den Russen, die hat immer gedacht, passiert was. Und da kamen die Russen und der hat geguckt und in den Wagen hat meine Mutter dann nichts, Baby. Und ja, wie sagen die Russen zu Hunger?
Ich weiß leider nicht.
Doch, ich hab's mal gewusst. Und da hat meine Mutter nur genickt, ja. Und da ist der ins Führerhaus gegangen und hat so eine Dose rausgeholt, so eine, ja, so Aluminium oder was das war, wissen Sie? Mhm. Und da hatte der lauter so wie hat Gebäck, aber das war nicht süß, sondern und das hat er dann meiner Mutter auf den Kinderwagen geschüttet und dann ist er ins Auto gestiegen, ist weggefahren. Und wir haben das dann gegessen und der hätte uns ja auch vergiften können.
Ja.
Aber wir haben es gegessen. Mhm. Da kann ich mich ohne, das waren so längliche Dinger, so, ja, ich weiß auch nicht, was da drin war, Regenwürmer oder was, keine Ahnung.
Wäre wahrscheinlich auch egal gewesen, wenn der Hunger das beste Gericht ist, isst man alles wahrscheinlich.
Ja, eben. Ja, wir haben ja auch alle die gegessen. Ne? Und da sind wir mal auf.
Und die Freundin von ihrer Mama, haben sie dann gemeinsam Berlin erreicht?
Ja, sie ist aber gleich weitergezogen, weil sie hat in einem Vorort von Berlin gewohnt, und zwar in Dahlem. Und ihre Schwiegereltern hatten da ein Haus. Und da hat sie zu meiner Mutter gesagt, also sie geht nach Dahlem und sie meldet sich wieder, ja. Die hat sich aber nicht gemeldet, erst 3-4 Jahre später. Da hat sich herausgestellt, dass ihr Mann nicht mehr aus der Kriegsgefangenschaft gekommen ist und dass sie schon wieder einen anderen Freund hatte. Und also meine Mutter war mit der ihren Lebenswandel nicht so einverstanden. Ne? Das hat ihr nicht so gefallen. Und deshalb ist eigentlich im Sande verlaufen.
Aber haben Sie das Kriegsende bewusst erlebt? Das war der 7., 8. Mai, dass es dann also mit Mundpropaganda rumgesprochen wurde, dass der Krieg aus ist?
Nee, ich weiß nur, dass aus einigen, bei uns im Haus, dass aus einigen Radios so Musik, so, wie soll ich denn das jetzt sagen, so Jubelmusik. Sie kam, da habe ich zu meiner Mutter gesagt, was ist denn los? Ja, dachte Renatchen, der Krieg ist aus. Mhm. Wir brauchen keine Angst mehr haben. Das ist das, was ich zu der Zeit als Kind mitbekommen habe.
Wo waren Sie da? Waren Sie da noch auf der Flucht?
Nein, da waren wir schon in Berlin.
Okay.
Na, in der kleinen Wohnung. Und dann haben wir so kleine Scheine gekriegt. Da konnten wir einkaufen gehen und in den Kuhstall gehen, jeden Tag 1 Liter Milch holen, pro Kind 1 Liter, ja, mit einer Milchkanne. Meine Mutter hat dann noch eine Milchkanne bei der Nachbarin gefunden, die war auch so krank und hat meine Mutter gesagt, können wir ihre Milchkanne haben? Ja, dachte, können sie haben, wenn ich mal einen Schluck abkriege, hat meine Mutter gesagt, na klar. Und dann haben wir die Milchkanne, die stand nicht mehr richtig und mein doofer Bruder, ich habe gesagt, du musst die in der Hand behalten, nicht hinstellen. Na, er muss sie hinstellen, weil er sich die Nase putzen will und die war unten gebeult, kippte die um. Oh. Und dann hat meine Mutter ihn gleich eine hinter der Ohren, ja, jeder Tropfen mit. Das waren alle so Dinger, ja. Ne? Also ich finde, am schlimmsten war auf der Flucht, was ich da alles gesehen habe und erlebt habe und die Menschen, nee.
Wie haben sie es denn geschafft, durchzuhalten? Welche Gedanken gehen einem da durch den Kopf, wenn man auch noch so klein ist?
Ja, weiß ich nicht. Ich hab zu meiner Mutter nur immer gedacht, es ist noch lange bis Berlin. Dann hat mal eine Frau, die hatte leider so Pickel, so Raphael, so eklig. Und meine Mutter hat gesagt, wenn du nicht mehr laufen kannst, setz dich mit auf den Wagen. Ich sage immer mal. Und später hat meine Mutter mir erzählt, dass die so Hunger und immer hatte vor Hunkellose.
Wahnsinn, ja.
Ja, und da war mich als Kind, habe ich mich davor geekelt. Ne?
Da ist man lieber gelaufen.
Ja, ne? Also sie sind alle so Sachen, wissen Sie, und vor allen Dingen, ja, und wenn ich das jetzt höre hier, was die Leute wegschmeißen, also die rennen zur Tafel, holen sich Sachen, gucken rein, die gehen jetzt zur Tafel und fordern. Ja, hast du mal Schokolade, hast du Zwieback für unsere Kinder? Nee, die Grundnahrungsmittel sind wichtig,
ja,
um eine Familie aufrechtzuerhalten. Das sind Brot, Kartoffel, Mehl, Milch, Eier, sowas. Da fragen die in der Tafel nach Schokolade. Habt ihr Schokoriegel? Der. Aber abgesehen davon, ich glaube, mich hat der Krieg sehr gezeichnet. Ja.
Haben Sie in der Zeit oder auf der Flucht ein persönliches Wunder erlebt, wo Sie sagen, es war ein Wunder, dass man es geschafft hat bis Berlin, dass man überlebt hat?
Nee, das einzige Wunder, was ich erlebt habe, ich habe mal von einem Bauernhof eine kleine Katze mitgenommen. Und die habe ich bis Berlin und dann war sie aber weg. Also entweder Großstadtgetümmel oder so. Aber ansonsten, ich habe eigentlich nur immer, ja, ich habe mich über jeden gefreut, der bei uns im Dreck, unser Dreck war ja lang, aber wie wir in Berlin ankamen, waren wir ja nur noch 3. Einer mit dem Pferdewagen, einer hatte irgendeinen anderen und meine Mutter mit dem Leiterwagen. Wir waren ja nur noch vielleicht 7 oder 8 Leute. Und wie wir losgezogen sind, da in Pommern oben, hatten wir ja einen Dreck. Ja?
Wahnsinn, ja.
Da war das ja noch witzig, da wenn die mit dem Pferdewagen, da sind wir Kinder noch hin und her und bei Paul mit auf dem Wagen und das war ja noch, die erste Zeit war das ja noch lustig und witzig
ein Spiel für uns Kinder.
Ja. Nicht, bis es dann immer ernster wurde. Und am schlimmsten war, wie gesagt, bei dem Schiff in Schwerin, das war das Allerschlimmste. Ich habe das ja dann gar nicht mitgekriegt, dass es untergegangen wird, das haben wir ja erst später.
Nachher.
Ja.
Ja. Aber da war der Antrag wahrscheinlich riesengroß, dass man noch aufs Schiff kommen konnte.
Ja, ich habe noch, die müssen sich vorstellen, die wie mein Wohnzimmer mit Terrasse, stand alles voller Kinderwagen. Da habe ich noch gedacht, so, wo sind denn die Mütter mit ihren Babys? Und meine Mutter hat gesagt, sie sind alle auf dem Schiff. Dann habe ich gesagt, Mama, dachte, wir fahren nicht Schiff. Mir wird schlecht auf dem Schiff. Wir fahren nicht Schiff, wir laufen weiter. Ne? Ja. Mutter hat gesagt, gelaufen sind wir, hat sie einen Kinderwagen geklaut. Ne? Ich muss Ihnen aber nicht sagen, was ich getrunken habe, wo ich draus getrunken habe. Ne? Das muss ich nicht erwähnen. Davon mal ganz abgesehen. Ja, wir sind ja nicht schnell gelaufen, wir konnten ja gar nicht. Es waren ja so viele alte Leute und Kinder dabei. Es ging langsam voran. Und deshalb haben wir schon einige Kilometer weggeschafft am Tag.
Ja, klar. Ne?
Manchmal haben die Männer die ganz kleinen getragen. Mein Bruder wurde auch oft getragen. Und ja, das waren alle so. Dann war wieder einer weg, ein Wagen weg. Und da Meine Mutter hat immer gesagt, die gehen andere Wege. Die gehen, was sollte sie mir denn erklären? Mhm. Ja.
Klar. Wenn Sie die Flucht in wenigen Worten beschreiben müssten, welche würden Sie dann nehmen?
Furchtbar oder
so? Genau, also wenn Sie wenige Worte verwenden müssten, was würden Sie jemandem erzählen über die Flucht? Wie Sie die empfunden haben damals?
Ich habe die ganz, ganz furchtbar empfunden und wünsche das keinen Menschen. Mhm. Und wenn ich mir heute vorstelle, die denkt, aber Raffaella, dazu muss ich Ihnen eins sagen, heute wissen die Leute, wohin sie flüchten und wo sie ankommen und werden gleich versorgt. Mhm. Wir wussten gar nichts.
Ja.
Wir hatten gar nichts. Nur das Rote Kreuz, die mit einem lauwarmen Tee gekommen sind erstmal. Ja. Und dann hat es Stunden mitunter zwei, drei Tage gedauert, ehe wir mal Brot gekriegt haben. So eine komische Suppe, Gerstensuppe oder Mehl, so mit Mehlklöße drin. Das haben wir zwischendurch. Aber heute die Leute, ich meine, um Gottes Willen, die auf der Flucht, Frauen mit Kindern, ja, alle, wenn ich nicht verurteilen, ob das Russen, Mongolen oder Inder oder weiß ich, Schwachsinn hier sind, ist mir eigentlich ganz egal.
Ja.
Aber ich wünsche es keinen. Die Flucht, die ich habe, im Drecksgraben liegen, drüber die Flieger und nichts zu essen und aus der Pfütze trinken, das wünsche ich niemandem. Und das brauchen die Flüchtlinge zurzeit nicht.
Und die Angst zu haben, ob man jemals ankommt oder überlebt, da geht es ja jeden Tag eigentlich um Leben und Tod.
Ja, wissen Sie, ich habe ja eigentlich nur mehr Angst gehabt, wie mein kleiner Bruder da nicht gestorben war. Weil meine Mutter hat ja viel da unten und hat immer gedacht, nicht, wenn die Mama jetzt auch noch stirbt, was machen wir denn? Mhm. Also die Angst hat mir im Nacken gesessen. Gell?
Wie war es für Ihre Mama? Hat sie da mal drüber geredet gehabt, dass der kleine Bruder gestorben ist auf der Flucht? Wie ging es ihr damit?
Naja, sie hat... wir mussten vom Roten Kreuz mussten wir zu so einem Arzt, zu einer Untersuchung. Und das war auch so ein bisschen seelisch-psychologisch oder wie man das nennt, keine Ahnung. Und da, der Arzt hat immer gedacht, na Renate, warst du sehr traurig, wenn auf der Flucht, wenn du, ich konnte sagen, ich muss mal, ja, hat meine Mutter gedacht, ich kann es ja nicht anhalten, den Dreck am Baum, Kind pinkeln, da ging ja nicht. Wir haben alle in die Hosen gepisst. Mhm. Also Ramona, seien Sie mir nicht böse, aber es ging ja gar nicht anders. Ja?
Ja?
Hast vielleicht alle 10 Kilometer mal eine Mutter gesehen, die ihren Kleinen am Baum gehalten hat oder so. Aber erstens hatten wir ja, das war unvorstellbar, das ging gar nicht. Mhm. Also waren wir ständig beim Und da hat der Arzt zu mir gesagt, Renatchen, warst du sehr traurig, das war ein so netter, korpulenter, dicker. Und da, wenn du in die Hose gepinkelt hast, ja, wie gesagt, das war immer so kalt an den Beinen. Ne? So, und dann hat er mit meiner Mutter, dann hat er gesagt, ja, Frau Weber, das war natürlich, aber sagt er, ich muss Ihnen jetzt mal etwas sagen, das Ihnen vielleicht wehtut. Hätten Sie Ihren kleinen Sohn mit Wodka und Zucker gefüttert, nur eine Woche lang, dann wäre er noch am Leben. Dann hätte er die Energie und die Kohlenhydrate gekriegt, die er... Kohlenhydrate ist richtig, oder?
Ja.
Ja, Kohlenhydrate gekriegt, die der Körper hätte... Sie hätten das bis Berlin geschafft. Das hat er gesagt. Mhm.
Das ist natürlich hart zu hören.
Ja.
Im Nachhinein.
Ja. Ja, sagt der Herr Doktor, ja, sagt er, ich weiß das. Man sagt dort heute, man gibt kein Kind Alkohol. Aber sagt er, wissen Sie, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin Arzt und ich habe hier in Berlin, auch wie die Russen dann gekommen sind, viele Scheiben Brot mit meiner Frau geschnitten, habe einen Esslöffel Wodka drüber und Zucker drüber gestreut. Zuckerbrot für die Kinder. Die laufen alle draußen rum und sind gesund und munter. Sagte er, die wären auch keine Alkoholiker. Das ist Quatsch, was die Leute erzählen. Ja?
Da geht es ja nur um den Schuss, wahrscheinlich Wodka oder Alkohol.
Ja, das ist ja nur der Körper verbraucht, die nimmt sich ja die Energie. Ja, du bist ja nicht berauscht von so einem Zuckerbrot. Ja. Das ist ja Blödsinn. Ist das so ein Löffel
ja.
drauf und dann ordentlich Zucker. Und das hat ja wunderbar geschmeckt, ne?
Können Sie sich an die Zeit in Berlin, also ja, nach dem Krieg erinnern, wie die Russen mit den Menschen umgegangen sind?
Ja, ich habe ja im amerikanischen Sektor gewohnt.
Ah, okay, in ja. West-Berlin.
Ja, also da habe ich von den Russen sehr wenig mitgekriegt, aber meine Tante, also die Schwester von meinem Vater, die hat in Dresden gewohnt.
Mhm.
Und die hat erzählt, die Russen waren nicht alle schlecht. So wie die Deutschen sich benommen haben, die hat immer gesagt, so wie du im Wald reingerufen hast, ist es rausgekommen.
Mhm.
Ja, die haben viele Russenfamilien, auch wo meine Tante hat auswärts gewohnt, in Klotsche, Dresden-Klotsche, da waren so auch so Villengegenden wie hier. Und da haben viele Russenfamilien gewohnt, da hat sie sogar mit Russenkindern gespielt. Und es waren nicht alle schlecht.
Das ist ja wie in jedem Land. Oder ja. Jeder Mensch ist ja, man kann ja nicht sagen, die sind schlecht, die sind gut, es gibt
sehen
überall.
Sie, der russische ja. Offizier da, der meiner Mutter gesagt hat, mach, der hat es doch auch gut gemeint.
Ja.
Der hat uns ja auch nichts getan, ne? Ich glaube auch, dass das viel. Und dann, Raffaella, muss ich dir ganz ehrlich sagen, was schimpfen wir denn? Russen haben unsere Frauen vergewaltigt. Was haben unsere Soldaten denn gemacht, wie sie nach Russland eingezogen sind? Was haben die denn gemacht? Haben wir vergessen oder wie? Schieben wir alles beiseite?
Damals in Nachkriegs-Berlin?
Ja, kann ich mich gut entsinnen. Mhm. Die sind in die Schule gekommen und dann hat der so gesprochen. Deutsch hat gesagt, Gott, was ist Name? Ja, hast die Sache Nate oder so. Gut, wir bringen heute kleine Dosen Käse, Cheese, Käse, ganz lecker. Dann haben wir so eine Dose gekriegt, die war so grün, so groß wie das. Und da war ein Henkel drauf und hat er uns gezeigt, wie wir das aufmachen. Ihr macht jetzt alle auf. Und dann haben wir gesagt, nein, doch, wir durften das nicht mit nach Hause nehmen, weil die Eltern das verkauft haben. Wir mussten in der Schule aufmachen
und essen.
Ja. Wir haben so, dann kannst du jetzt.
Wann ging die Schule los? War das schon 45 oder war das dann erst 46?
46,
ja.
Das war 46, ja. Ja, das war in der Dampelmannstraße in der Schule. Und dann kam sie, dann gab es Schulspeise. Ne?
Ja, aber ich habe immer so ein Bild im Kopf von den Amerikanern, wie sie vom Panzer oder auf dem Panzer sitzen, Schokolade und
ja, durch Berlin. Aber inzwischen sind ja durch Berlin weniger Panzer gefahren.
Ja.
Wie das dann die Stadt geteilt wurde, wie das aufgeteilt wurde, hast du sowieso. Ja, aber das stimmt schon, das haben sie schon gemacht, gell? Also ja. Da waren zum Beispiel auch für die Dunkelhäutchen, ja, Neger, wie darf man denn sagen, Farbigen oder
ja.
So ein Blödsinn, gell? Den Sarotimo gibt es nicht mehr, weil er schwarz war. Also, Raffaella, sei mir nicht böse, aber ich glaube, der Deutsche hat auch einen kleinen. Ja? Sarotimo gibt es seit 250 Jahren. Jetzt auf immer darf der nicht mehr auf der Packung sein.
Weil ja, er, genau.
Ja, also ich bitte Sie, wir hatten die große Sarotti-Apotheke.
Ja.
Da mussten sie den Sarotimo runterreißen.
Wahnsinn, ja.
Ja, also ist sowas, nee, aber wie gesagt, und die Dunkelhäutchen halt, die sind immer so nebenbei gemacht, die haben sich immer ein Gaudi gemacht, wenn die Kinder den gewinkt haben oder was, dann haben die immer in der Tasche so komische, ich weiß auch nicht, was das waren so gut, die waren ganz weich, haben wunderbar geschmeckt, ne, und das haben sie dann
geworfen in die Kinder.
Und dann die Kinder sich gebückt haben. Das haben sie schon, das habe ich auch erlebt, auf dem
ja.
Kaiserdamm bei uns in Charlottenburg. Ja, also da sind in der Mitte, der Kaiserdamm hat zwei Fahrbahnen hin und zurück und in der Mitte nochmal Fahrbahn, ewig, aber ein Gehstein
ja.
Konnte man gehen. Und da sind die dann drauf gefahren und haben dann... Ja.
Was hat Ihr Vater von der Kriegsgefangenschaft erzählt?
Ja.
Hat er mit Ihnen darüber gesprochen damals?
Ja, er hat gesagt, er hatte nur, mein Vater war ja auch vom Beruf Friseur, ne? Er hat dann von einer Nachbarin, mein Vater war eben überhaupt kein Soldat. Und da hat der in der Kriegsgefangenschaft gesagt, sag mal Gerhard Weber, Kannst du Holz hacken? Hat mein Vater gedacht, ja. Holz hacken und Haare schneiden. Hat er gedacht, okay, dann gehst du darüber hier zu meiner Frau und hackst Holz. Hat mein Vater Holz gehackt und dann hat er zu der Frau da gesagt, sagen Sie mal, haben Sie irgendwie eine alte Schere oder was? Und da hat sie gesagt, ja, Herr Weber, Sie wollen sie aber nicht leben nehmen. Nee, sagt er, meine Kollegen drüben haben alle so lange Haare, ich möchte die Haare. Und da hat sie gesagt, ich gebe Ihnen eine Schere, aber die sagen nicht mein Mann, dass sie die von mir haben. Nein, mache ich nicht. Sagt der Renate, die Schere war vielleicht so groß. Da habe ich mindestens 6, 7 gefangene
Haare geschnitten.
So eine Scheiß hat mein Vater. Mhm. Ja, also so. Und dann hieß es ja Entlassung. Also die wurden dann, erst war er in irgendwo in, kann ich, Danzig, was ist denn das?
Danzig ist ehemaliges Ostpreußen. Also
Ostpreußen, da war er ja in der Nähe von Danzig. Und dann haben sie ihn geschickt nach, in den Norden, in Nordsee, nach Grevesmühlen, in der Nähe von Hamburg. Ja. Da ist er in ein also in Soldatenlager gekommen. Und dann hat der zu ihm gesagt, Herr Weber, haben Sie Angst vor Tieren? Nee, mein Vater, wenn es nicht gerade ein Tiger ist. Und mein Vater hat, ich weiß nicht, was für ein Mensch der war. Er war einfach nur lieb. Mhm. Ich habe immer gesagt, eigentlich hätte ich ihn einen Heiligenschein gehört. Ja? Und da hat er gesagt, nee, Herr Weber, es ist nämlich so, der Bauer, der uns die Lebensmittel liebt, der braucht jemanden im Pferdestall zum Saubermachen. Ja, hat mein Vater gesagt, mir ist das egal, ich mache auch Pferde sauber. Und so. Ist er da hingegangen, die Familie, irgendwas mit die. Und die haben, der Bauer mochte meinen Vater. Mein Vater hat ordentlich gleich zugepackt und ihm war das egal. Mhm. Und dann hat er nicht Angst gehabt, er hat zu dem Pferd gesagt, nun geh mal auf die Seite hier, ich muss da hin, sonst kann ich ja nicht. Der hat mit den Tieren gesprochen und der hat immer gesagt, Mensch Gerhard, weißt du was, möchtest du nicht raus aus dem Lager? Und da hat mein Vater gesagt, ja, ich möchte schon irgendwann mal wieder
nach Berlin zurück. Ja.
Aber ich weiß ja gar nicht, was mit meiner Frau und meinen Kindern ist. Und da hat der gesagt, weißt du was, wir machen das anders. Wir machen im Stall ein Versteck für dich. Und da bleibst du drin. Und ich erzähle denen im Lager, dass du abgehauen bist. Bist du damit einverstanden? Mein Vater sagt, ja, und wenn sie mich finden? Dann hat der Bauer gesagt, ja, dann haben wir die Arschkarte, Peter. Das ist schlecht. Aber ein Versuch wert. Mhm. Und mein Vater sagt, ja, gut, hat eine Weile überlegt, hat gesagt, gut, machen wir. Und da haben die so im Pferdestall irgendwo oben unter Dach so eine kleine Ritze hat er immer auf den Bauernhof kicken können. Die Bauersfrau hat ihn dann Essen gebracht, morgens oder abends. Und da haben die ihn 4 Wochen versteckt. Und dann wurde das Lager aufgehoben. Und ja, dann war das, wo die Russen waren, was war denn da oben? Waren die Engländer, ne?
Ja.
Die Engländer waren. Ja, und dann hat er gesagt, Gerhard, ich glaube, du kannst runtergehen. Wir sind jetzt britische Besatzungszone. Ne? Und da ist der Bauer mit meinem Vater auf die Gemeinde gegangen, hat gesagt, hier, mein Neffe ist aus dem Krieg zurück. Ach ja, wie heißt er denn? Gerhard Weber, ja. Der braucht jetzt Papiere. Ja, der sagte, machen wir schon. So Bauern. So. Und dann hat er meinem Vater Papiere gegeben, hat er gesagt, so Gerhard, jetzt kriegst du einen ordentlichen Rucksack mit Essen und dann machst du dich auf den Weg nach Berlin, schaust, dass du deine Familie findest. Mhm. Und deshalb kam mein Vater so verlaust und weil er ja eine gute Woche unterwegs war, nicht zu essen und alles bei Wind und Wetter. Ja? Und deshalb kam der, und von diesen Leuten in Grevesmühlen haben wir jahrelang Kontakt gehabt. Mhm. Erst vor 10 Jahren ist der Sohn von dem gestorben.
Und so lange ist der Kontakt
aufrecht? Ja, immer. Mein Vater, wenn meine Eltern in Urlaub gefahren sind, sind sie immer nach Grevesmühlen, haben da eine Nacht verbracht, haben sich immer bedankt bei denen. Ne?
Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man dann auch diesen Mut aufbringt, jemanden zu verstecken.
Eben, ja. Das war alles, also es gab schon Leute, die dir geholfen haben und die mutig waren. Aber ich glaube, der größte Teil waren Feiglinge. Ne? Mhm. Mein Pflegevater haben sie auch verraten. Ne?
Wo war, haben Sie noch mal Kontakt zu den Pflegeeltern gehabt nach Kriegsende?
Ja, nein, nach Kriegsende hat sich meine Pflegemutter und mein Pflegevater, die haben hier, habe ich, glaube ich, da waren sie 50 Jahre verheiratet. Ach, hier, das ist noch mein richtiger Vater. Mhm. Da war meine Mutter schon tot und das sind meine Pflegeeltern.
Ah, ja.
Da haben sie, glaube ich, 50 oder 60-jährigen Hochzeitstag. Und dann sind sie beide in einem Jahr gestorben, vor ungefähr 8 oder 10 Jahren.
Mhm. So lange ist das her. Aber die waren während der Kriegszeit auch in Berlin immer noch, die Pflegeeltern?
Die waren ja, mein Pflegevater war ja eben, wie gesagt, Hitler-Anhänger. Ne?
Mhm. Wie haben Sie dann die ersten Winter oder die ersten Jahre nach dem Krieg erlebt?
Ja, also ich habe ja immer, ich musste ja dann in die Schule gehen. Ne? Und ich war ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, ich war rebellisch. Ja, weil alles, was mir, ja, also simples Beispiel. Die Lehrerin hat gesagt, also morgen haben wir unsere erste Malstunde. Und ich habe es ja mit Malen, kann ich ja, einfach ein angeborenes Talent. Und da hat sie gesagt, da bringt ihr Buntstifte mit. Da hat meine Mutter gesagt, Renate, wo soll ich denn jetzt Buntstifte hernehmen? Ich sage, ja, Mama, weiß ich nicht. Und da hat diese gesagt, Renate, die hatte so einen dicken, vielleicht kennen Sie die auch, so einen dicken, wo eine Seite rot und andere blau war. Mhm. Hat sie ja, Renatchen, den kriegt der jedem, vielleicht hilft dir das. So, und dann bin ich in der Schule, mich hingesetzt und neben mir saß eine Christiane. Blonde, schwarze Haare, Zöpfe, Schleifchen, alle drin, das war ja nicht mein Ding. Und die hatte einen Kasten, Malkasten.
Mhm.
Und dann hat sie gesagt, du hast aber schöne Buntstifte. Da hat sie gesagt, bist neidisch, gell? Du bist doch bloß ein Arbeiterkind. Und so weit konnte ich nicht ausholen, da habe ich eine geklatscht. Können Sie sich vorstellen? Ja, so wie etwas ungerecht war oder mir. Dann hab, und das war.
Mein rotes Tuch da.
Ja, ja, das konnte ich nicht ab. Und dann war ich später, ja gut, ich habe mich so durch die Stuhl. Ich war nicht dumm, aber ich war faul. Mhm. Ja, es gibt ja Zeiten, wo der Schule kann mich beim Arsch lecken. Ich heirate sowieso später. Oder? Naja, als ich meine, wir müssen normal bleiben. Es ist so. Ja? Naja, und dann hat meine Mutter immer gesagt, soll bloß aus dir wehren. Und mein Onkel hat gesagt, lasse doch. Und schlimmstenfalls wird sie Klofrau am Bahnhof Zoo. Ja, habe ich gesagt, Onkel Kurt, verdient man da gut? Ja, sagt er, da verdienst du gut, vor allen Dingen in der Männerabteilung, habe ich gesagt, okay. So rumgeblödet. Aber ich wollte Goldschmiedin werden und das ging nicht, konnten meine Eltern nicht bezahlen. Du musstest damals die Goldschmiedeschule bezahlen und das ganze Werkzeug.
Oh, und das ist viel,
ja. Und meine Mutter hat gesagt, nein, du verlässt die Realschule, habe ich gemacht, du verlässt die Schule und bringst Geld nach Hause und trägst es nicht aus dem Haus. So, und Renate, ich bin geborener Witter, habe diese kleinen Hörner und hier eine Platte drin. Ne? Da habe ich gedacht, so, wenn ich Goldschmieden, ich wäre doch, dann wäre ich ja nicht. Meine Mutter hat gesagt, entscheide dich. Ich, nein, habe ich gedacht, dann will ich nicht. Und sagt, mein Onkel hat immer gesagt, der hat bei uns gewohnt, ich habe dir doch gesagt, die wird Klofrau. Hat sie gesagt, Kurt, hör auf, die muss doch einen Beruf haben. Nee, ich sag, ich will keinen Beruf. Lern nicht, will nicht. So, und dann ist meine Mutter auf der Berufsberatung gegangen. Und da hat sie gesagt, Renate, was möchtest du denn lernen? Ich sage, Goldschmiedin. Nein, sagt meine Mutter, es geht nicht. Sagte Renate, das haben wir doch alles durchgekaut. Deine Eltern schaffen das finanziell nicht. Und schau mal, dein Papa ist noch arbeitslos vom Krieg her. Der hat nur so schwarz dabei. Haare geschnitten und so was gemacht, wissen Sie. Und da habe ich gedacht, nee, dann will nichts.
Entweder oder, entweder Goldschmieden oder
nix. Ich bin ja bitter. Ne? Mhm. Und da hat die Berufsberatung gesagt, ja, Frau Weber, dann hätte ich noch eine Idee. Dann tun wir sie in die Hedwig-Heil-Schule. Kennen Sie die?
Nee.
Hedwig-Heil hat früher, die hat auch Auszeichnungen, können Sie googeln, die hat Haushaltsschule, die Mädels auf die Haus, auf die Ehe, auf den Haushalt vorbereitet. Und auf die, du, ich bin gerne dahin gegangen. Mhm. Ja, ich habe alles gelernt von A bis Z, Einkochen, Babypflege, Betten beziehen, nähen, Knöpfe annähen, Reißtasche, alles, Vorräte kochen. Ich habe in der Schule alles gelernt. Ja? Mhm. 12 Monate war es so. Und dann hat die Lehrerin zu mir gesagt, na Renate, weißt du nur schon, was du werden willst? Ich sage, ich möchte gerne irgendwas mit, kann ich nicht, irgendwas, Bilder malen kann ich nicht. Ja, sagt sie, soll ich dir jetzt Ölfarbe kaufen oder Tischfarbe, was stellst du dir? Wo ich sage, weißt du, ich möchte irgendwas, sowas machen. Mann, sagt sie, Mädel, und wie wär's denn mit Verkäufer? Nein, ich sage, Krankenschwester, um Gottes Willen. Nein, nein. Oder Schneiderin, na, um Gottes Willen, muss eine Schneiderin als Wort. Nein. Und dann hat die einen Bekannten gehabt, oder ihr Mann, keine Ahnung. Und der kam dann und sagte, Renate, ich habe eine Idee, kommst mal Sonntag zum Essen zu uns, ich habe eine Idee, mir fällt da was ein. Und da bin ich hingegangen, habe ich zu meiner Mutter gesagt, bin eingeladen bei meiner Lehrerin zum Essen. Wieso ladet die Lehrerin dich ein? Das weiß ich nicht, vielleicht mag sie mich, keine Ahnung. Und dann ist der mit mir in einen Rosels Kunstverlag am Kaiserdamm gegangen, im Kunstverlag. Und da war der Chef da und da hat er gesagt, guck dir das mal an, Renate. Mann, sag, ist das toll. Ich habe noch ein Album, das habe ich, zeige ich Ihnen nachher. Das habe ich gestern gerade gefunden. Sagt er, Renate, da kannst du alles lernen von der Picke auf. Möchtest du? Ja, sag, das gefällt mir. Und da hat er gesagt, okay, wenn du die Haushaltsschule hinter dir hast und hast die gut bestanden, dann stelle ich dich ein. Und die Haushaltsschule, das habe ich alles. Ich kann heute eine indische Reistafel kochen. Ja, das ist aber Talent. Ja. Ich will mich damit nicht rühmen. Ich kann alles einkochen, machen. Ich kann es halt, weil das ist mein Talent. Das ist, dass andere können Bäuche aufschneiden und Herzen verpflanzen und da können aber keinen Kuchen backen. Ich kann aber Kuchen backen und keine Herzen backen. Ja, es ist alles normaler Gang. Alles normal. Für mich ist das alles normal. Und dann bin ich dahin und dann habe ich da. Und der, mein Lehrer hieß Martin Silber. Und den Herrn Silber habe ich so viel zu verdanken. Der hat mir so viel beigebracht. Auch alles, so was, das Menschliche, so zwischendurch. Und, also, und er ist dann mit seiner Firma nach Darmstadt gegangen. Und da habe ich natürlich furchtbar geheult. Dann hat er gesagt, Renate, ich rede mit deinen Eltern. Vielleicht erlauben die dir, wir würden dich mitnehmen. Ja, und meine Mutter erst, ja, nee, und wie. Und mein Vater hat gesagt, Mensch, lass doch. Die fühlt sich wohl da. Und dann hat der mich mitgenommen nach Darmstadt. Dann hab ich bei dem,
wie alt waren Sie da?
Wie alt war ich denn da? 19, ja. 20. Ja, kurz vor der Voll, 21,
ist
vor
die 1, Volljährigkeit gewesen, ja. Glaube ich, ja.
Und dann, ich habe mich da so wohl gefühlt, ich hatte eine Einzimmerwohnung, ja, und da habe ich, bis mein Chef dann krank geworden ist, ja, und dann habe ich einen Mann kennengelernt, naja, verheiratet, Schiefian.
Ja. Und wie hat es dann letztendlich nach Brien verschlagen oder nach Bayern?
Ja, und dann hab ich in Berlin geheiratet und mein Mann. Ich habe immer gesagt, Manfred, ich möchte nicht in Berlin wohnen bleiben. Nö, dann ziehen wir da, mein Mann da, der hat alle, ja, wo willst du denn hin? So weiß ich nicht. Irgendwo weg. Jeden Urlaub, den wir gemacht haben, mein Mann hat gesagt, du, pass auf, wir ziehen aus Berlin weg, egal wohin, ich ziehe mit dir überall hin. Aber an dem Ort, wo wir am anderen Tag gehe ich arbeiten. Ohne Arbeit geht gar nichts. Ich muss dich ernähren, ich muss die beiden Mädels ernähren, ich muss eine Wohnung finanzieren. Ich kann nicht einfach mit dir umziehen und dann sagen, so, da sind wir und du weiter. Geht gar nicht. Also da war er war ziemlich streng. Da habe ich gesagt, okay. Und dann sind wir nach Höxter gefahren und da hätte er in einer Brauerei, ein Arbeitsplatz. Und wir hätten eine schöne Wohnung gekriegt, eine Vierzimmerwohnung, ganz preiswert. Und wie mein Mann dann mit dem Chef geredet hat, ist er rausgekommen, hat er gesagt, Schatz, vergiss das, das ist nichts. Ich sage, was war denn? Ja, dachte, jetzt komm, jetzt gehen wir erstmal essen. Und dann hat er mir erzählt, dass er hätte immer in Bereitschaft sein müssen, weil er rund um die Brauereien alle Gaststätten beliefert hat.
Ja, okay.
Und vor allen Dingen Sonnabend und Sommerferien gab es überhaupt nicht.
Mhm.
Und da hat mein Mann gesagt, Renate sagt, da butter ich mich ja unter.
Mhm.
Das geht gar nicht.
Ja.
Und dann sind wir nach Berlin und dann habe ich mir einen Job gesucht bei Schering, kennen Sie ja, ne? Pharmazie.
Ja.
Und und dann hat mein Mann in einer Autofirma gearbeitet, da war er aber nicht glücklich. Und da hat er gesagt, Renate, wir gucken in Ruhe. Aber mein Mann war so komisch, der wollte keinen Tag arbeitslos sein. Der hat eine unheimliche Panik gehabt, Und dann bin ich zu meinem Vorgesetzten gegangen bei Schering, habe ich gesagt, könnt ihr nicht noch einen Mann hier brauchen? Da sagt er, Renate hat ihn übrig. Ich sage, ja. Nee, sag für die Arbeit. Sagt er fragt sich rum. Und dann ist er gekommen und hat er gesagt, ja, du schick mal deinen Mann her. Ja, mein Mann hingegangen und hat er gesagt, Herr Gross, hätten Sie Interesse, so einen Kurs zu machen für auf Labor, wie nennt sich das?
Labortechniker oder?
Kurs zu machen. Ja? Mhm. Und mein Mann sagt, ja. Sagt er, Sie kriegen von Anfang an gleich einen Festlohn.
Mhm.
Ja? Und wenn das schief gehen sollte, naja, dann haben wir Pech gehabt. Dann hat mein Mann gesagt, das ergibt sich schon Mühe. Na, jedenfalls hat es geklappt bei Schering.
Ja.
Und er hat auch einen Job gekriegt. Und dann haben wir bei Schering gearbeitet bis 65, ja. So, und dann, ja, und dann haben wir Urlaub in Bayern gemacht. Ja, und dann haben wir gesagt, Bayern, das wäre, ja, Bayern. Hat gesagt, Manfred, ich wollte eigentlich nicht nach Bayern. Ich würde eher ich bin ja Nordsee, siehst du ja an mir, ich bin ja Nordseefried, ne? Naja, der sagt, weißt du, Schatz, aber wenn es jetzt halt geht und dann haben wir hier jemanden kennengelernt, den Herrn, der hat da hinten eine Pferdezucht, Jell. Und der hat gesagt, Herr Gross, die suchen bei der Bahn Leute. Dann kriegt er doch eine Wohnung. Und mein Mann gesagt, ach, ich bin doch viel zu alt. Ja. Da waren wir auf dem Bahnhof und da stand und chillt. Und ich sage, Manfred, bewerb dich doch da. Da sagt er, ich denke, du willst nicht dabei. Ja, aber raus aus Berlin erstmal, ist doch egal. Und da können wir uns immer. Und da hat er gesagt, also Renate, ich verspreche dir, wenn wir in Bayern sind, so wie die Mädels aus dem Haus sind und wir sind in Rente, ziehen wir in den Norden. Ich will nach Büsum. Büsum ist mein Traum.
Okay.
Ja. Dann ziehe ich mit dir nach Büsum. Da habe ich gedacht, okay. So, dann hat er sich beworben, dann haben die von der Bahn geschrieben, kam ein Umschlag mit zwei Fahrkarten, bitte fahren Sie nach Hannover zum Test. Idiotentest und Farbtest und was weiß ich. Da hat mein Mann gesagt, du, ich muss nach Hannover übermorgen. Ja, was machst du da? Eine Freundin? Nee, die Bahn hat geschrieben. Okay. Jetzt ist er zu Schering gegangen und hat gesagt, er braucht eine Woche Urlaub.
Mhm.
Und die sagt, warum? Ja, alle meiner Mutter geht es nicht so gut. Rundgelogen. Nee, aber Notlügen sind ja erlaubt. Ne?
Mhm.
Und dann hat er in Hannover, dann kam er wieder und hat er gesagt, ja, Renate, ich krieg Bescheid. Na, ich sagt, ja, hast dich dumm angestellt? Weiß ich nicht. Die waren alle nicht blöder, wie ich, hat er gesagt. Ne? Na, jedenfalls 3 Tage später kam wieder ein Umschlag, wieder mit 2 Fahrkarten drin. Herr Gross, Sie haben den Test bestanden, bitte melden sich am 1. November in München bei der Bahn.
Mhm.
Hat gesagt, in München? Ja, dachte er, also gut. Renate, ich fahre dahin. Okay. Hat bei Schering gekündigt. Ja, Herr Gross, warum kündigen Sie? Ja, wir verlassen Berlin. Ach so, ja, gut. Dann ist er nach München gegangen und dann hat er gleich bei der Bahn hat er gedacht, also ich habe Familie, meine Frau, meine Kinder will ich hier. Ja, Herr Gross, ist alles erledigt, machen wir schon. Machen sich keine Sorgen, Sie kriegen auch den Umzug bezahlt und geht alles in Ordnung. Ja, gut, mein Mann ist im November, am 1. November nach München gegangen. Ich musste ja noch arbeiten bei Schering, hat er ja noch nicht gekündigt, vor allem, das war ja auch eine Geldsache alles.
Ja, klar.
War ja alles eine Geldsache. Ne? Man wusste ja nicht, wann mein Mann den ersten Lohn kriegt bei der Bahn. Also ich habe jedenfalls gekündigt, dass ich am 1. Januar aufhören konnte. Und dann den Umzug gemacht und dann, ja. Und dann kam er Weihnachten uns noch besuchen. Und dann hat er gesagt, ja, er hat, die Bahn hat ihm eine Wohnung in München angeboten, in so ein Haus im 6. Stock. Ach, heute sagt Manfred, dann war wieder in einer Großstadt. Ja, sagt er, ich habe schon zu dem gesagt, nee, das ist nicht das Richtige. Dann hat er zu mir gesagt, na, dann suchen Sie sich selber inne. So, und da ist mein Mann los, ist nach Rosenheim zu einem Makler, Schmutz, kennst nicht, gell?
Nee.
Und, ja, und dann hat er gesagt, ja, also Herr Grossi kann Ihnen jetzt momentan auch nicht weiterhelfen. Und da saß irgendjemand im Wartesaal, keine Ahnung. Jedenfalls hat er gesagt, was suchst du denn für eine Wohnung? Ja, sagt er, mindestens 2-3 Zimmer. Meine Frau und meine beiden Mädels sind noch in Berlin. Ich muss die herholen. Sagt er, du, pass mal, Oma hat das Haus im Bahnhof. Da ist der Moosbacher oder wie er heißt. Der vermietet. Und du bist doch sowieso Eisenbahner. Da ist du doch, frag doch mal. Also mein Mann hat gefragt, wir haben die Wohnung gekriegt unterm Dach. Und Wald gleich in der Nähe, war nicht schlecht. Aber ich meine, die Wohnung war nicht Renate ihr Ding. Ist ja auch eine andere Sache. Und ja, und dann sind wir rübergekommen und dann, mein Mann hat inzwischen die Festeinstellung und dann hat der Chef ihn gefragt, ob er Angestellter werden will, nee, Beamter. Mhm. Und da hat mein Mann gesagt, ja, hat er gesagt, Herr Gross, dann haben Sie später, ne, die Beamtenlaufbahn, als er nach Hause gekommen hat, die Sachen hatte, soll ich die Beamtenlaufbahn machen? Habe ich gesagt, weiß ich nicht, beruflich musst du da wissen. Und ich bin zum Kartenschmidt, da war ich ja 22 Jahre beim Kartenschmidt. Mhm. Ne? Ich war ja Eigentum von der Firma. Ja. Und da ist er gekommen, hat er gesagt, ich mache die Beamtenlaufbahn nicht. Ich sage, warum nicht, Manfred? Nee, sagt er, die geht über 1,5 Jahre, sagt er. Und da kriege ich nur ein Grundgehalt von 450 Mark. Mhm. Stellen Sie sich das mal vor, aber ein Mann mit Familie und 450, ich sage, nee.
Kommst nicht über die Runden
damit. Ja, ich bleibe Arbeiter bei der Bahn. Ich verdiene mein Geld, meine Überstunden ausgezahlt. Und dann haben die gesagt, naja, gut, wenn ich da tue. Und deshalb ist er ist dann, hat es noch zum Hauptschaffner gebracht. Mhm. Ne, hat es dann noch. Und der hat sich wohlgefühlt bei der Bahn.
Ja.
Ne? Ja, und dann kam das eben mit Umratshausen, dass das nicht so. Dann sind da so asoziale eingezogen. Mhm. Da waren dann 11 Kinder und war ewig Dreck und laut und der Mann hat so furchtbar getrunken und ach, das war nicht. Und dann haben wir uns hier in Prien in der Halbanger Straße haben wir bei der Frau Schön gewohnt, 30 Jahre, 32 Jahre. Dann ist mein Mann gestorben. Dann haben die mich rausgeekelt. Die brauchen die Wohnung und sie hätten mich ja gar nicht kündigen können. Nach 30 Jahren kannst du ja niemanden mehr aus der Wohnung schmeißen. Geht ja nicht. Ne? Naja, und dann haben sie mich gemobbt und haben mein Öl abgezapft und Fahrradbastel. Ja, haben mich so richtig gemobbt. Und bis ich dann gesagt habe, na gut, dann zieh ich aus. Ne? So, und dann bin ich ausgezogen. Und das ist meine Story in Prien, ja.
Mhm.
Ja.
Aber warum? Gab es einen Grund, dass Sie unbedingt aus Berlin raus wollten?
Ja, und zwar der Grund war, weil ja die Mauer noch war. Wir konnten ja nirgendwo hin.
Mhm.
Wir konnten nirgendwo hin. Jedes Mal, wenn wir am Wochenende mal ewig durch die DDR fahren, 1-2 Stunden. Und mein Mann hatte ja...
Aber Sie haben in West-Berlin gelebt.
Ja, in West-Berlin. Mhm. Und mein Mann hatte ja panische Angst, wenn seine Mädels in die Pubertät kommen, weil er in Großstadt, die Berufsschale war da und da. Und also deshalb hat er auch gesagt, nee, also...
Lieber auf dem Dorf oder ländlich eher.
Ja. Mhm. Ja, ich bin sowieso kein Großstadt-Fan.
Ich auch nicht.
Nee. Also mal auf Besuch 14 Tage, ja.
Ja,
durch die Kaufhäuser und,
ja, und Bus dann wieder
fahren
raus.
Und U-Bahn fahren. Alles ganz schön und gut, aber dann ist Schluss. Ne?
Bei mir ist es auch so. Zeitlich begrenzt ist okay, aber nicht wohnen.
Nee, ich will draußen wohnen. Ich will. Und in Prien, ich habe mich hier nie richtig, ich komme mit den Prinern nicht so richtig klar, ich weiß auch nicht. Mhm. Naja, das sind so, so eigenartige Menschen zum Teil. Ja, mhm. Ja, das war. Aber mein, ich habe einen großen Freundeskreis bis Raubling, Rosenheim, mhm, und überall, das ist überhaupt kein Problem. Aber mein Wunsch ist eben immer noch Büsum, Büsum, mhm, Büsum. Und durch die Corona konnte ich jetzt 3 Jahre lang nicht in Urlaub fahren. Ja. Mein Mann ist jetzt 20 Jahre tot, mhm, und ich war immer im Urlaub 3 Wochen in Büsum.
Okay.
Ja, also immer. Da habe ich Kraft getankt, da kam ich gesund wieder. Aber jetzt durch die Corona, und jetzt kann ich nicht mehr, weil ich gestürzt bin, kann, mhm, nur mit dem Rollator laufen, der Arm ist kaputt, der geht nicht, mhm, mehr, nur noch bis hier. Also ich bin ein alter Krüppel, da geht nichts mehr. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, Renate, wir fahren nach Büsum rum mit meinem Auto, pack Koffer, mhm, ein, und dann passt.
Dann sind's dabei.
Ja, und ich habe ja oben auch Freunde, also, ja, ich kriege immer Unterkunft, auch preiswert, mhm, ist ja gar kein Thema.
Ja.
Aber es geht nicht mehr. Ne? Meine Freunde arbeiten alle.
Ne? Ja.
Ja, und die zum Grund 2 habe ich, die sind so ausgesprochene Bergfreaks. Die Janni hat gestern angerufen, Renate, wenn es nicht regnet, gehe ich auf den Berg, kommst du mit? Ich sage, ich bin schon oben, komm auf. Ja, wir wissen genau, also Bergsteigen ist ja nun überhaupt nicht mein Ding. Nee.
Wenn Sie der jungen Generation irgendwas mit auf den Weg geben würden, was würden Sie denn da sagen?
Ich würde sagen, geht auf jeden Menschen zu. Seid freundlich, seid nett, auch zu älteren Leuten, irgendwie die zwischenmenschlichen Beziehungen pflegen. Das macht so viel aus, Ramona, ich weiß es. Meine Freundin sagt immer, mit dir brauchen wir ein bisschen Brinatschen, du kennst Hinz und Kunz. Ja, natürlich kenne ich Hinz und Kunz. Ich kann auf junge Leute zugehen und sagen, mit Justin, schick ein T-Shirt an, ist das nicht meins? Ich kann es machen.
Ja.
Aus der Schule am Gymnasium, viele, die winken dann über, hallo, hallo, wir wissen nicht, wie wir heißen. Ja, aber ich gehe auf die Menschen zu. Da ist in der Nachbarschaft eine, die hat 2 so kleine, das sollen Hunde sein. Das. Ja, aber süß, ja. Ja. Ich liebe ja nur Tiere über alles. Und die hat sie, bin ich auf die zugegangen, habe gesagt, oh, sind die neu? Ach, mein Mann hat die. Ich sag, brauchen sie die alle beide, können sie nicht mir einschenken? Gottes Willen, sagte. Wenn ich nach Hause komme und sage, ich habe einen verloren, dachte, das ist ja gleich Scheidung heißer. Ja, und jetzt treffe ich sie öfter. Ja, hallo.
Also Offenheit anderen Menschen gegenüber.
Offenheit und vor allen Dingen auch höflich. Und ja, nicht die in Prien mit dem Rollator. Radfahrer. Ja.
Die fahren einfach zusammen, oder wie?
Ja, die fahren ein. Die klingeln. Du gehst auf den rechten Weg, die kommen dir auf der falschen Seite entgegen und klingeln. Letztens habe ich einen jüngeren Mann aufgehalten, am Denken, sie sagt, was ist? Ich sage, erstens mal sind sie auf der falschen Seite, dann auf dem Fußweg.
Ja.
Und er sagt, da sonst noch Probleme? Ja, dann wollte ich sie fragen, was ich machen soll. Soll ich abheben mit meinem Rollator, damit sie durch können? Oder wie machen wir das jetzt? Weißt du, was er zu mir gesagt hat, möchte ich dir nicht sagen. Ne?
Ach, wirklich?
Ja. Ne? Und dann hat er so gemacht, ist an mir vorbeigeradelt und weg war er. So was kannst du hier täglich in Prien, wenn du mit dem Rollator unterwegs bist, die sind so rücksichtslos.
Es sind, ja, glaube ich, auch viele Touristen immer unterwegs in Prien,
ja,
die von weiß Gott woher, ja, fahren. Und, dann
und vor allen Dingen mit dem Elektroradl, was, ja, müssen, genau, die auf dem Fußweg radeln.
Mhm.
Und vor allen Dingen, was mich auf die Palme bringt, immer auf der falschen Seite.
Das stimmt, ja.
Ich meine, wir sind rechts, wir sind nicht in England. Ja?
Ja.
Ne? Also das ist eigentlich, wie wir hergezogen sind, war Prien noch schön.
Mhm.
Ja? Aber jetzt gefällt es mir überhaupt nicht mehr. Ne? Ich hatte mich ja angemeldet im Büsum in Altenheim.
Mhm. Ne?
Aber es war kein Platz frei. Ne? Und es wäre auch preiswert gewesen, so preiswerter wie meine Wohnung. Ich zahle hier 900 Euro.
Mhm.
Ne? Die muss ich ja erstmal,
ja,
haben. Ne? Aber das wäre sogar preiswerter gewesen, aber ich habe keinen Platz gekriegt und jetzt, okay, kann ich nicht mehr umziehen.
Mhm.
Schaffe ich es nicht mehr. Ne? Müsste alles verkaufen hier und, ne, schaffe ich gar nicht mehr. Ne? Aber ich wäre gerne, nach Büsum wäre gerne. So. Ich kann da Stunden, kann auch nachts aufs Watt gehen. Ich fühle mich da wie zu Hause. Ja?
Ich war noch nie in der Nordsee.
Oh, das ist ein Traum. Ja. Mhm. Für mich ist das wunderschön. Naja, gut, das jeder hat sein. Ja, Bayern, die lieben Weißwurst, Brezel und die Berge. Ja, okay. Ja, ich liebe Matsches und Schiffe und Wattmeer.
Ja.
Ja, so ist das nun mal. Ne?
So komplett konträr. Ja.
Aber ja, ich habe auch zu mal, ja.
History Wissen. Heute geht es um die große Flucht aus Ostpreußen, Pommern, Brandenburg und Schlesien. Winter 1945. Ein Schrei erschüttert das kleine Dorf in Ostpreußen. Seit Beginn des Jahres läuft die große Offensive der Roten Armee. Die Winter hier oben in Ostpreußen sind bitterkalt. Bis zu minus 20 Grad halten sich wochenlang. Es gibt viele Tote. Lange Zeit bleibt der nördlichste Teil des sogenannten Deutschen Reichs von den Schrecken des Krieges verschont. Noch Ende 1944 wehnt sich die Bevölkerung in der sogenannten Kornkammer des Reiches in Sicherheit. Doch der Schein trügt. Die näher rückende Rote Armee zerstört die vermeintliche Bilderbuchidylle. Genau 3 Jahre, nachdem Hitler seine Soldaten im Unternehmen Barbarossa in die Sowjetunion einmarschieren lässt, stehen nun sowjetische Truppen an der Grenze zum Deutschen Reich. Am 12. Januar 1945 erreicht der Krieg nun auch die Zivilbevölkerung Ostpreußens. Die Winteroffensive der Roten Armee gegen die deutsche Ostfront beginnt. Gauleiter Erich Koch hatte die Evakuierung der Zivilbevölkerung bis zu diesem Zeitpunkt hinausgezögert. Fluchtbemühungen, Packen oder gar ein Fluchtversuch selbst stehen unter Todesstrafe. Frauen, Kinder, Großmütter und Großvätern ist es verboten, vor den heranrollenden Schlachten zu fliehen. Mit dem sogenannten Gauleiterzug verlässt aber Koch selbst den Königsberger Nordbahnhof in der Nacht auf den 22. Januar 1945. Ihm ist die Lage nun auch selbst zu heiß geworden. Mit seiner Entscheidung, Fluchtbemühungen zu verhindern, stürzt er aber Tausende ins Verderben. Erst kurz vor 12, inmitten der blutigen Kämpfe, fliehen Hunderttausende, überwiegend Alte, Frauen und Kinder, überstürzt aus ihrer Heimat. Nach den Millionenverlusten und jahrelang erbitterten Kämpfen in der Sowjetunion entlädt sich in Ostpreußen der ganze Hass der Roten Armee gegen Hitlerdeutschland. Entfesselte Gewalt, Vergewaltigungen und Hinrichtungen treffen vor allem die Zivilbevölkerung. Als die deutsche Heeresleitung Eisenbahnverkehr und Hauptstraßen zugunsten des Militärs sperren lässt, müssen sich die Fliehenden größtenteils zu Fuß oder mit dem Pferdewagen bei klirrender Kälte und oft meterhohem Schnee auf den endlosen Marsch nach Westen begeben. Tausende, vor allem die Schwachen und die Kinder, erfrieren und bleiben am Straßenrand einfach liegen. Russische Jagdflieger feuern auf die ungeschützten Drecks. Panzer überrollen die eingeholten Flüchtlinge oder treiben sie in ihre Heimatdörfer zurück. Ende Januar ist Ostpreußen vom Rest des Reichs abgeschnitten. Eine Flucht auf dem Landweg ist nicht länger möglich. Die verzweifelten Menschen haben nur noch eine Chance. Die Passage über die Ostsee gen Westen. In der Ostsee lauern aber russische U-Boote auf deutsche Schiffe. Und doch scheint eine Flucht auf dem Seeweg die letzte Hoffnung für etwa 2,5 Millionen Zivilisten und Militärangehörige. So harren die Flüchtlinge oft tagelang an den Häfen im Norden Ostpreußens aus, um von einem der auslaufenden Schiffe mitgenommen zu werden. Mehr als 1 Million Menschen können so gerettet werden. Doch über 40.000 Zivilisten und Soldaten finden den Tod in der eiskalten Ostsee. Am 30. Januar 1945 sinkt der ehemalige Dampfer, die Wilhelm Gustloff, nach einem Torpedoangriff eines russischen U-Bootes. Etwa 9.000 Menschen sterben, bei der wahrscheinlich größten Schiffskatastrophe aller Zeiten. Alle Zugverbindungen sind durch die Front unterbrochen. Kraftfahrzeuge und Motorräder besitzt nur die Wehrmacht. Die Menschen fliehen zu Fuß, mit Handwagen oder Pferdefuhrwerken in das westliche Reichsgebiet. Alte Männer und Frauen sitzen, kaum geschützt vor dem eisigen Winter, auf den Wagen. Mütter schieben Kinderwagen mit Kleinkindern, viele Kilometer weit. Es gibt keine medizinische Versorgung, keine Lebensmittel und kaum Trinkwasser. Säuglinge und Kleinkinder sind die ersten Opfer. Sie sterben in der eisigen Kälte an Unterkühlung oder an Hunger. wer von den russischen Soldaten eingeholt wird. Dem drohen Misshandlung, Vergewaltigung und Ermordung. Schätzungen gehen von etwa 1,4 Millionen vergewaltigten Frauen aus. Aufgegriffene Männer, Jugendliche und Kriegsgefangene werden zu Hunderttausenden als lebende Reparationszahlung nach Russland deportiert. Als Ostpreußen Ende Januar 1945 durch die sowjetische Armee eingekreist und vom Rest des Deutschen Reichs abgeschnitten wird, versuchen die Flüchtlingstrecks den Russen zu entkommen, indem sie den Weg über das zugefrorene, frische Haff wagen. So wollen sie nach etwa 8 Kilometern die frische Nehrung erreichen, eine schmale Landzunge an der Ostsee. Von dort aus wollen sie weiter zum rettenden Danziger Hafen gelangen. Doch die Flucht über das zugefrorene frische Haff erweist sich als fatal. Die Menschen müssen durch etwa 25 cm hohes stehendes Eiswasser warten. Jederzeit droht die Gefahr einer Bruchstelle im Eis. Zahlreiche Fuhrwerke brechen in das Eis ein, weil sie von sowjetischen Tieffliegern beschossen werden. Die Menschen ertrinken und erfrieren in Scharen. Parallel zu den großen Fluchtwellen beginnt zwischen Winter 1944 und Sommer 1945 die systematische Vertreibung der Deutschen aus den ehemals besetzten Gebieten. Ob in Polen, im Sudetenland, in den südlichen, nördlichen und westlichen Randgebieten der böhmischen Länder, also der Tschechoslowakei, in der deutschen Wolga-Republik auf russischem Territorium, in Ungarn, Rumänien, zum Beispiel Siebenbürgen, Kroatien, Serbien, Slowenien und im Baltikum. Im Chaos der unmittelbaren Nachkriegszeit streben die drängenden Flüchtlinge und Vertriebene in erster Linie Schutz und Sicherheit vor gewaltsamen Übergriffen und Kriegshandlungen seitens der Sieger an. Ein eigentliches Ziel der Reise gibt es für die meisten Menschen nicht. Es ist das Deutschland der Stunde Null. Und in kriegszerstörten Ruinenlandschaften mangelt es an Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten, Wohnraum, Kleidung, Heizmaterial und Arbeit. Viele Heimatvertriebene müssen jahrelang in Auffanglagern oder Baracken leben. Wohn- und Lebensraum muss erst neu geschaffen werden. Die Vertriebenen trifft neben den Strapazen der Flucht und dem Verlust der Heimat das Los des sozialen Abstiegs. Sie müssen mit leeren Händen den Neuanfang versuchen. Haus, Hof, Hab und Gut haben sie zurücklassen müssen. Mitgenommene Wertgegenstände sind meist von den Besatzern konfisziert worden. Entschädigungen gibt es nicht. Auch Renate und ihre Familie musste diese schreckliche Flucht miterleben, die ihr ganzes späteres Leben geprägt hat. Dies zeigt, dass auch Menschen, die keine körperlichen Verletzungen davongetragen haben, seelische und tiefe Wunden mit sich tragen. Renate hat auf der Flucht ihren jüngeren Bruder verloren, der niemals aufwachsen durfte und den sie nie richtig kennenlernen konnte. Als Mutter kann man sich kaum etwas Schlimmeres vorstellen, als dass das eigene Kind in den Armen verhungert und erfriert und irgendwo unter der Schneedecke begraben werden muss. Ich bin sehr dankbar, dass mir Renate ihre Geschichte erzählt hat und die Erinnerung an ihre Erlebnisse somit lebendig hält. Als sie vor der Roten Armee fliehen musste, war sie erst 8 Jahre alt. Die Strapazen, die sie erlebt hat, sind kaum in Worte zu fassen. Kilometer in Fußlappen und ohne ausreichende Kleidung. Einfach unvorstellbar. Solche Erlebnisse prägen Menschen ein Leben lang. Wenn auch du dir Renates Erzählung angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Wenn du Wünsche oder Anregungen hast, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht. Falls du auch jemanden kennst, der mir gerne seine Geschichte erzählen möchte, damit diese viele Zuhörerinnen und Zuhörer bekommt, dann würde ich mich sehr über eine Kontaktaufnahme freuen. Sei das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.